Radio hat einen Namen. Fritz.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur letzten Sendung des Jahres. Naja, zumindest zum letzten Chaosradio des Jahres. Mein Name ist Markus Richter, das Chaosradio im Blue Moon, wo jedes Mal Gäste aus dem Chaos Computer Club und dem Umfeld zu Gast sind, um Dinge der Netzwelt zu besprechen. Das sind heute Danimo, Katharina Nokun, der sein Mikrofon nicht angemacht hat. Er hat versprochen, er macht sein Mikrofon an, aber er macht sein Mikrofon wieder nicht an.
Schönen guten Abend.
Guten Abend. Katharina Nokun, hallo.
Hallo.
Peter.
Hi.
Und Erdgeist.
Wunderschönen guten Abend.
So, die vier sind heute hier, um auf das Jahr zurückzublicken. Warum ist das so? Weil das, wie gesagt, das letzte Chaosradio im Jahr ist und wir deswegen die Gelegenheit wahrnehmen, um nochmal über die Dinge zu sprechen, über die wir hier gesprochen haben und über die Dinge zu sprechen, über die wir vielleicht hätten sprechen sollten. Und das ist immer so ein kleiner Weltuntergang. Also gerade Jahreszahlen sind ja schwierig. Ne? 2012 sollte die Welt untergehen, 2016 wurde Trump gewählt und jetzt passiert es wahrscheinlich wirklich oder ist es vielleicht passiert? Das wollen wir heute rausfinden hier im Chaosradio und darüber reden, was das Jahr so im ich sage jetzt mal das schlimme Wort, digitalen gebracht hat. Also Sicherheitslücken, Netzpolitik, vielleicht sogar ein bisschen Lieblingshardware. All das wollen wir in den nächsten 2 Stunden besprechen. Gerne auch mit euch, wenn ihr wollt. Wenn ihr eine Lieblingssicherheitslücke habt, könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Von euch aber, liebe Chaosgäste, würde ich jetzt gerne wissen, was eure Lieblingssicherheitslücke oder euer, wie soll man das sagen, euer Lieblingsfuck-up des letzten Jahres war. Wer möchte den Anfang wagen?
Na, dann fange ich mal an.
Hast du dein Mikrofon noch angemacht?
Es ist an.
Okay, hallo, sehr gut, hallo. Sehr gut.
Hi. ich möchte anfangen mit dem Thema, was uns auch die letzten Tage in den Nachrichten wieder beschäftigt hat.
Ein rechtsextremes Netzwerk in den Sicherheitsinstitutionen unseres Landes.
Ach so, das ist Politik nie.
Ach so, okay.
Andere Sachen. Nein, tatsächlich haben wir uns ja unterhalten oder anhören müssen von den Politikern, die sich schämen, im Internet mit ihren ausländischen Kollegen, im Auto mit ihren ausländischen Kollegen zu telefonieren, weil das Telefon.
Warte mal, das war echt? Ich habe das für einen Postillon-Gag gehalten.
Nein.
Altmaier hat gesagt, okay.
Genau, hat gesagt, er telefoniert im Dienstwagen nicht gerne mit ausländischen Kollegen, weil das zu peinlich sei. Und das ist ja nur eine Spitze sozusagen dieses.
Warte, Diskussion. Stopp, Frage. Wir haben noch momentan das modernste Mobilfunknetzwerk, was wir haben, ist doch 4G. Oder LTE oder wie man das nennt.
4G, ja.
Genau, 4G so. Demnächst, darum willst du wahrscheinlich gleich hinaus, soll es 5G geben.
Genau.
Und jetzt hat doch aber, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, irgendwie so für technische Entwicklung zuständige Fachkraft aus der Politik hat doch gesagt, naja, wir müssen 5G gar nicht so schnell ausbauen, das reicht ja, wenn wir überall 4G haben.
Also die letzte Äußerung, die ich gehört habe, kam aus dem Kanzleramt und aus dem Bundesfamilienministerium, wo ich auch dachte, das ist, also Kanzleramt kann ich noch verstehen, weil Herr Braun seine da auch verantwortlich zeichnet, aber das Äußerung aus dem Familienministerium fand ich schon sehr interessant. Aber sagen wir so, es gibt da Diskussionen in der Öffentlichkeit und in der Politik, die der Sache nicht so ganz gerecht werden und das müssten wir mal aufdröseln.
Inwiefern jetzt? Also wir kriegen doch einfach jetzt, nächstes Jahr werden Frequenzen versteigert für 5G und dann wird doch alles gut. Dann haben wir alle überall schnelles Internet, oder nicht?
Genau das ist nicht der Fall.
Oh, schade. Warum?
Das liegt vor allem daran, dass 5G erstmal einfach so ein Sack voll Technologie ist.
Stopp. Damit wir auch gleich wissen, was wir verpassen werden. Was soll denn 5G können, wenn es funktionieren würde und überall wäre?
Also, es soll super schnell sein. Es soll super wenig Latenz haben. Das heißt, ich bin sofort beim Server und eigentlich ist da gar nichts mehr dazwischen. Es soll überall verfügbar sein. Und jetzt kann man sich halt überlegen, das klingt irgendwie zu gut, um wahr zu sein. Und so ist es halt auch.
Aber warum?
Das liegt daran, wie eben gesagt, 5G ist ein wunderschönes Bündel voller verschiedener Standards, die verschiedene Dinge tun. Und es gibt auch in der aktuellen Diskussion verschiedene Teilnehmer, die diese Diskussion treiben. Die Leute, die zum Beispiel möglichst wenig Zeit vergehen wollen zwischen dem, was man tut und dem, wo die Server stehen. Das ist die Industrie. Die möchte einfach irgendwie auf ihren Werksgeländen, Campus Neudeutsch, möchten sie selber so kleine Netze haben, entweder selber betreiben oder betreiben lassen und möchten da Industrieautomatisierung machen. Und damit es irgendwie noch visionär klingt, erzählt man dann auch immer was vom autonomen Fahren, das dieselben Requirements hätte, also dieselben Ansprüche. Das ist halt die eine Sache. Dann werden diese Frequenzen ausgeschrieben. Die Frequenzen hätten eigentlich mit dieser Technologie gar nichts zu tun. Die kann man aber dafür benutzen. Und deswegen wird das so in diesem Kontext gesehen. Peter guckt so ein bisschen kritisch.
Ja, man kann die Frequenzen auch wunderschön für viele andere Sachen verwenden.
Genau, also man könnte sie halt auch für LTE verwenden oder für was weiß ich. Und diese Frequenzen sind auch gar nicht unbedingt so gut. da reden wir über Frequenzen, die sind so, jetzt müssen wir mal kurz einsteigen, 2 Gigahertz. Jeder, der, wir erinnern uns, dass das E-Netz, auf das alle so verächtlich früher herabgeguckt haben, weil es schlechter war angeblich als das D-Netz, war einfach nur war auf einer höheren Frequenz. Das heißt, man musste viel mehr Sendemasten aufstellen. Höhere Frequenz, kann man zwar mehr drüber übertragen, trägt aber nicht so weit. Und die Konsequenz daraus ist halt, es muss...
Also ja. Ich entnehme in deinen Worten, dass es verwirrend ist und dass viel passiert, aber was ist denn das Problem?
Das Problem ist, dass wir von der Politik Lösungen vorgeschlagen bekommen, die nicht unbedingt zielführend sind. Die sagen halt zum Beispiel, wir versteigern diese Frequenzen und machen da noch Auflagen drauf und dann haben plötzlich auf dem Land alle schnelles Internet über Funk.
Ja, aber das klingt doch super.
Nein, die Tatsache an sich, dass das versteigert wird, sozusagen nochmal als zusätzliche digitale Steuer, ist einfach unfassbare Bremse für den Ausbau. Auflagen, wenn du die Frequenz bekommst, dann das auszubauen, kann ich nachvollziehen. Aber zu sagen, du musst mindestens so viel Geld nochmal im Vorfeld dahin schütten und am Ende dann das, wenn du Glück hast, das von deinen Kunden wieder zurückbekommen, die ja eigentlich nichts weiter wollen als das, was jetzt im LTE schon versprochen wurde, aber noch nicht überall gibt, die müssen dann nochmal wieder tiefer in die Tasche greifen, damit dann die neu wieder versteigerten Frequenzen irgendein Protokoll ermöglichen, was nicht mehr bringt als jetzt schon.
Genau, also wenn gesagt wird, diese Frequenzen werden versteigert, heißt das nichts anderes als du und ich bezahlen das abkommen im Jahr mit unserem Mobilfunkvertrag.
Aber das könnte man auch zur Auflage machen, dass man sagt, ihr dürft nicht mehr Geld dafür nehmen als vorher.
So funktioniert Kapitalismus nicht, lieber Markus.
Und sie können sich noch nicht mal dazu durchringen, sowas wie National Roaming. Also wir benutzen die Infrastruktur anderer Provider untereinander in Deutschland.
Wir teilen uns die Investitionen auf. So.
Genau, also das können sie noch nicht mal befehlen, sondern das können sie nur empfehlen. Das war so die Aussage aus der Politik, man könne das nicht verpflichtend machen, man könne das nur empfehlen. Und wenn du sowas siehst, dann kannst du dir vorstellen, wie das funktioniert mit, ihr dürft aber nicht teuer machen.
Und die Telcos, die diese Frequenzen sich alle dann ergattern, die wollen die dann auch möglichst lange behalten. So, die kämpfen darum, dass das immer noch, also immer weitere 5 Jahre gilt. So, ich glaube, wir sind bei 35 Jahre inzwischen.
Ja.
Das heißt, in den nächsten 35 Jahren sind die dann erstmal blockiert und können für nichts anderes eingesetzt werden.
Und die einzigen
auch. Ich verstehe nicht genau, was das Problem ist, weil es klingt doch erstmal einleuchtend. Es gibt sozusagen Frequenzen, die müssen aufgeteilt werden und irgendwo rüber müssen wir telefonieren. Leute zahlen Geld dafür, weil, also mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt einer Firma erlaube, sie bekommt die Frequenz, ohne dass sie dafür Geld zahlen muss, wird sie ja nicht die Preise billiger machen.
Warum nicht?
Vielleicht.
Also nicht überall, also sonst im Ausland funktioniert genau das echt super. Markus, wir sind in Deutschland, wenn du aus dem Ausland im Zug über die deutsche Grenze fährst, dann hast du irgendwie sofort Balkenverlust.
Nee, und das liegt daran, dass bei uns die Frequenzen versteigert werden?
Ja, das liegt unter anderem daran, dass es damals so teuer
war. Was ist denn der Gegenvorschlag?
Na, einfach sagen, du darfst diese Frequenz haben, wenn du irgendwie nachweist, dass du für die nächsten N-Jahre ein Konzept davon hast, wie du Regionen versorgst, wie du das ausbaust, und dann wirst du am Ende die Frequenz wieder los, wenn du das nicht tust. Ich meine, wieso nicht?
Das ist eine gemeinsame öffentliche Ressource, diese Frequenzen. Und die einfach eine Firma zu geben auf so lange Zeit, schließt sehr viel Nutzen aus.
Aber das heißt ja letztlich so, man will eigentlich gar nicht, dass Firmen das machen, sondern man will Telekommunikationsinfrastruktur zu einer staatlichen Infrastruktur machen, oder wie?
Das ist eine sehr radikale Forderung. Soweit muss man nicht mal gehen, wenn man irgendwie erstmal sieht, dass die Telekom, die da wahrscheinlich schon ziemlich intensiv mitgelobbyt hat, dass das jetzt so rausgekommen ist, wie es aussieht, die hat ja ein Interesse daran, den Mitbewerbern das so schwer wie möglich zu machen, weil die machen eben so selbsternanntes Premium-Netz, nehmen da viel Geld und können sich das leisten. Einmal.
Das kann ich übrigens nicht bestätigen, ich bin gerade gewechselt.
Also kleine Geschichte so, in Schweden hatte ich 1997 Glasfaser ins Wohnhaus.
Ja, warum bist du nicht mehr in Schweden, frag ich.
Schweden hat andere Nachteile, so, aber ach so, okay. Das hat funktioniert, indem die Stadt eine eigene Infrastruktur aufgebaut hat und kleine Unternehmen erlaubt hat, diese Infrastruktur zu benutzen und an die Endkunden zu bringen.
Das haben sie in Deutschland auch probiert und weißt du, was da passiert ist?
Das wollte ich gerade sagen.
Tja, da haben sie ein Gesetz gemacht, wo, wenn die Stadt eh schon irgendwas aufbuddelt, um eine Gasleitung zum Beispiel zu verbuddeln, dann können andere Betreiber, die zum Beispiel Glasfaser verbauen wollen, können einfach sagen, ey, ich will auch. Was die Telekom jetzt macht, ist zu warten, bis irgendwelche Initiativen in kleinen Dörfern mal genug Geld zusammengekratzt haben, um sich selber eine Glasfaserkabel vom nächsten Verteilknoten zu holen. Und dann sagt die Telekom, ey, ich will auch. Und dann können sie da einfach auf Kosten der Gemeinde, die das zusammengesammelt hat, können die dann noch mit ihrer Faser da mit rein verbuddeln, können dieses Dorf anschließen, bezahlen quasi nichts und treten in direkte Konkurrenz sofort mit der Gemeinde, die ja erst diesen Ausbau möglich gemacht hat. Das ist das, was dieses Gesetz jetzt dann am Ende ermöglicht hat.
Also gut, wir halten mal fest, erster Fuck-up des Jahres ist die Telekommunikationsinfrastruktur beziehungsweise die Vergabekriterien für den Betrieb derselben.
Ich hab noch einen Kandidat.
Wir haben nur 2 Stunden.
Ja, alles gut, aber ich möchte da quasi den Deckel drauf machen, indem wir diese beiden Themen verbinden, denn für 5G brauchen wir an jede Ecke Glasfaser.
Straßenecke.
An jede Straße. Eigentlich im Extremfall an jeden zweiten Lichtmast, weil so dicht müssen für gewisse Anwendungen. Also wenn du wirklich diese versprochenen 20 Gigabit pro Sekunde durchkriegen willst, dann musst du einen Sender, Empfänger an jedem zweiten Lichtmast haben. An jeder zweiten Laterne. So, und da will ich mal sehen, wer da die Glasfasern hinlegt.
Ich will nur mal fragen, gibt es da auch schon Bedenken so wegen Elektrosmog und so?
Bestimmt.
Ja. Da haben wir ja viele, viele lustige Geschichten, dass die Betroffenen zu der Telekom-Versammlung gegangen sind, sich beschwert haben und dann sich herausgestellt hat, dass die noch gar nicht angeschaltet wurde.
Also das Ding, was so schrecklich Kopfschmerzen macht.
Ja, genau.
Na gut. Katharina, hast du auch ein Lieblings-Fuck-up?
Ja, also es gab da ja so ein paar Fuck-ups bei diversen Gesundheits-Apps.
Jetzt nur eine.
Eine?
Ja.
Ja, dann würde ich Vivi nehmen. Das ist so eine Gesundheits-App, die wird gemein, also da können mehrere, also über 10 Millionen Versicherte dürfen diese nutzen und dürfen dort beispielsweise ihre Schrittzahl abgleichen, um von Bonusdienstleistungen der Krankenkassen zu profitieren. Ja, und da gab es eine Sicherheitslücke, was ziemlich gravierend ist bei einer
Gesundheitsversicherung. Ich will kurz fragen, Vivi, ist für eine Krankenkasse oder sozusagen, da meldest du dich an und kannst du es bei wo auch immer du bist benutzen? Oder wie läuft das?
Also da haben sich mehrere Krankenkassen zusammengeschlossen und gesagt, okay, unsere Versicherten, für die ist diese App so die App der Wahl.
Ist sie schon verpflichtend dann?
Nee, die ist nicht verpflichtend.
Okay.
Aber immerhin. Natürlich, wenn das Geld knapp ist und man vielleicht auf diese Bonusleistungen spekuliert, ne, dann ist das mit der Freiheit, finde ich, immer so eine Sache.
Und da gab es jetzt aber eine Sicherheitslücke. Was genau ist da passiert?
Ja, also es gab diverse Sicherheitsprobleme, was mehr oder weniger dazu geführt hat, dass es möglich gewesen wäre, bevor diese behoben war, auf sehr sensible Daten der Versicherten zuzugreifen. Unter anderem, mit welchen Ärzten sie Daten ausgetauscht haben. Ja, und grundsätzlich ist erstmal alles, was mit einer Krankenkasse zu tun hat, hochsensibel. Weil allein die Tatsache, dass ich bei einem bestimmten Arzt bin oder einem bestimmten Arzt Zugriff auf meine Daten gewährt habe, sagt ja schon viel aus. Beispielsweise, wenn du einen Termin beim Psychologen gemacht hättest, ne? So, das ist erstmal eine Information, die für sich alleine schon hochsensibel ist.
Und war das eine... Es gibt ja sozusagen so theoretische Sicherheitslücken, wo irgendein Elite-Hacker das rausfindet und dann braucht man 30 Supercomputer und der Mond muss im Zenit stehen und dann kann man vielleicht irgendwie einen Prozessor und oder ist das so ein Ding, wenn ich hinten an das Ende von der URL ein Fragezeichen anhänge, bin ich in der Datenbank drin?
Auf dem Spektrum so ziemlich in die Richtung.
Was, ehrlich?
Ja, ja. Also der Martin, der sich das angeguckt hat, der arbeitet bei so einer Sicherheitsforschungsfirma und den hat es ziemlich geärgert, dass Vivi in der Woche davor so eine ziemlich krasse Pressemitteilung, wir sind irgendwie ultra zertifiziert, wir sind total sicher und kommt mal alle zu uns. Und dann haben sie geguckt, huch, das ist derselbe Typ, der damals die N26 Bank aufgemacht hat.
Oh nee.
Und,
oder? Müsst ihr gleich mal erklären, ne? Ich sag's noch schon mal vorne ab.
Na, der geht halt mit so einem Mindset dagegen, so Regulatorien sind üblicherweise für Fußgänger. Ich wir machen das so ultra agil, bauen irgendwie da erstmal einen Service auf, dann kommen die Kunden alle zu uns und sicher machen wir vielleicht später. So, okay. Wir müssen erstmal gucken, wo ist der Puck und dann wollen wir da hin und dann baut er eine App, möglichst viele Leute soll das benutzen und hofft dann bei den Regulationsbehörden, sich da Fuß in die Tür zu bekommen. Okay. Und diese Gesundheits-App war genauso. Einmal, sie sind zu so ein paar großen Butzen gegangen, die üblicherweise Sicherheitsüberprüfungen von, also Überprüfungen der Sicherheit von Software machen und haben sich dann da immer so einige klitzekleine Teile davon zertifizieren lassen. So, der Parser für ein bestimmtes Dateiformat ist total sicher, haben uns viel Mühe mitgegeben. Was mir so ein bisschen ist, wie wenn du zum TÜV gehst und sagst, guck mal, meine Schrottschäse sieht zwar doof aus, alles durchgerostet, aber der Blinker geht, krieg ich dann Papperl für und dann toll rumgehen und sagen, gucke, mein Auto wurde vom TÜV überprüft.
Aha.
Und was genau die überprüft haben,
abgenommen.
Ja, was genau da überprüft wurde, stand nicht drin. Und jetzt hat dieser Mitarbeiter dieser dieser Software-Sicherheitsfirma da in der Mittagspause mal drauf geguckt und konnte da seinen Augen nicht trauen. Das war so einmal alles falsch, so von der Architektur her. Es gibt also diesen Begriff fraktal falsch. Du guckst drauf und denkst, geht nicht. Und dann guckst du irgendwie nochmal ein kleineres Ding rein, geht auch nicht. Und dann guckst du noch und noch und findest einfach nichts, was sie richtig gemacht haben. Und dieses, was er dann gefunden hat, war, dass er quasi allen Ärzten, die angeschlossen sind, vortäuschen konnte, jeder beliebige Patient zu sein. Und konnte dann auch, sie nennen es Fragmente bei Vivi. Aber es heißt einfach nur, dass du nicht alle Patientenakten auf einmal von dem Arzt für dich runterladen konntest, sondern immer nur einzelne Seiten. Und naja, bloß wenn du das irgendwie oft nacheinander machst, kannst du die gesamte Gesundheitsakte von dir selbst, als wer auch immer du dich rausgegeben hast, kannst du dann runterladen.
Aber das konnte der oder du kannst mir jetzt in 10 Minuten erklären, dann mache ich das auch.
Wenn du schon mal eine Android-App entwickelt hast.
Nein, genau. Aber es gibt ein paar Leute, die das
können. Es gibt ein paar Leute, die das können und irgendwie die Anleitungen im Netz sind mannigfaltig und du musst einfach nur diese App da runterladen und dann mal aufklappen und da ist dann einmal alle Keys drin, die du brauchst dafür.
Okay.
Also mit der Bank angefangen, mit Gesundheitsdaten weitergemacht. Was wird der Hattrick sein?
Ich
Herzschrittmacher.
Gab's da nicht auch gerade? Ist da nicht gerade auch so Zeug?
Ja, ist schon länger her. Also es gibt immer mal.
Es gibt doch jetzt gerade eine neue Meldung über die Unzuverlässigkeit von Implantaten.
Ah, die Implantat-Files.
Genau, Implant-Files, genau, Implant-Files. Das war das. Ja. Das war das Hashtag. Ja, da sind wir wieder dabei. Ne? Alles braucht eine Sicherheitslücke, braucht ein cooles Hashtag, die Implant-Files. Da wollten wir jetzt gar nicht gerade drüber reden, aber weil wir es kurz angeschnitten haben, also Berichte darüber, dass in Menschen Medizintechnik verbaut wird, die eher so dubios sicher ist. Beziehungsweise möglicherweise auch manchmal ausfällt. Aber das kriegt keiner mit, weil wenn du daran stirbst, dann bist du halt einfach tot und man bräuchte eine Obduktion. Aber anderes Thema. Was ich gerade fragen, also krass genug, meine Güte, wir haben ja 2 Stunden. Was ich aber gerade fragen wollte ist, wir haben ja 2018. Das ist ja, was du gerade erzählt hast, Katharina, ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, würde ich mir ausdenken, die es dieses Jahr gab. Also es gibt ja so ein neues Gesetz, was genau für so eine für Datenschutzvergehen halt empfindliche Strafen auch vorgesehen hat. Also deswegen würde ich ja denken, dass diese Firma jetzt irgendwie also ganz empfindlich auf die Nase bekommen hat.
Du meinst
hat,
so wie Knuddels?
Obwohl die Strafzahlung war ja jetzt nicht ordentlich
Moment, auf die Nase Moment, bekommen. Moment, der Reihe nach. Also, kann einer nochmal kurz zusammenfassen, was die Datenschutzgrundverordnung ist, die dieses Jahr gekommen ist?
Ja, also die EU-Datenschutzgrundverordnung regelt neu einheitlich den Datenschutz in der Europäischen Union. Und da sind ganz viele neue Features enthalten, wie beispielsweise höhere Strafzahlungen, aber auch eine Meldepflicht für schwerwiegende Sicherheitslücken. Das heißt, wenn eine Firma Kenntnis davon hat, dass beispielsweise Passwörter zugänglich gemacht wurden oder Unbefugte auf sensible Daten zugreifen konnten, dann sind sie verpflichtet, innerhalb von 72 Stunden Meldung an eine Aufsichtsbehörde zu geben. Und diese Aufsichtsbehörde kann dann beispielsweise sagen, das ist so schwerwiegend, du musst jetzt all deine Kunden informieren. Und das ist extrem wichtig, weil viele Menschen ja immer noch ein Passwort für ganz viele Dienste nutzen. Mhm. Und jetzt überleg mal bei einem deiner, also vielleicht etwas, was du gar nicht so wichtig findest, beispielsweise dein Account bei Knuddels oder so wird gehackt und die Passwörter sind irgendwo zugänglich und das ist zufällig aber auch das Passwort für deinen E-Mail-Account oder für Google,
deine Gesundheits-App.
Oder deine Gesundheits-App.
Oder die Bank. Okay, warte, stopp, halt. Ich fasse erstmal zusammen, ja. Also, wir haben ein großes Fuck-up in der telekommunikativen mobilen Infrastruktur. Das funktioniert alles nicht. Dann haben wir eine Gesundheits-App, die sehr weit offen ist und aber auch ein neues Gesetz, was eigentlich exakt für diese Fälle geschaffen ist. Und wie das zusammengeht, das klären wir gleich. Nach der Musik, die wir jetzt hören, Business Pestle von Ghosting, nee, von Business Pestle, Ghosting. Danach gibt es die Nachrichten mit Wetter und Verkehr und danach geht es hier weiter im Chaos Radio. Dann erfahren wir mal, was die DSGVO so kann bei Knuddels.
Morgen bei den Radiofritzen am Morgen.
Was? Einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Tag, wann auch immer ihr
guten
hört.
Guten Abend. Chris Guse ist sein Name.
Ja, Anita Schröder ist dort. Wir freuen uns.
Wir hoffen, ihr habt vom ersten Glühwein keine Kopfschmerzen.
Den Glühwein gibt es schon seit Monaten übrigens in Tetrapacks, ich sag's nur im Supermarkt. Wir werden uns morgen mit dem Grundgesetz auseinandersetzen, denn es wird nächstes Jahr 70 und es erscheint morgen eine Zeitschrift Fancy, das Grundgesetz für Hipster. Was ist dein Lieblingsartikel?
Na, Artikel 1.
Die Würde des Menschen.
Nee, ich würde jetzt gerne nochmal gucken.
Also dann gucken wir morgen zusammen, was ist unser Lieblingsartikel. Nochmal letzte Runde, Heizung raten. Ist es eine Etagenheizung oder eine Sammelheizung?
Immer noch eine Sammelheizung.
Das wird nichts. Bis morgen, es ist natürlich eine Etagenheizung.
Das ist Quatsch.
Die Radiofritzen am Morgen. Auch morgen wieder. Von 5 bis 10 und im Radio. Fritz.
Und das hört man.
Fritz. Nachrichten.
Timo Maschewski.
Nach seiner fast 500 Millionen Kilometer langen Reise durch das Weltall ist der Roboter InSight am Abend erfolgreich auf dem Mars gelandet. Im Kontrollzentrum der US-Weltraumbehörde NASA brach großer Jubel aus, als klar war, dass die Landung geklappt hat. Der letzte Teil der Reise galt als der schwierigste. Nicht mal jede zweite Mars-Mission ist bisher erfolgreich gewesen. Ob alle Forschungsgeräte an Bord die Landung auch überstanden haben, muss sich aber noch zeigen. An Bord ist unter anderem eine Art Bohrer aus Deutschland, mit dem das Innere des Mars untersucht werden soll. Mit einem 5-Punkte-Plan will der Berliner Senat künftig stärker gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans vorgehen. Darauf haben sich Vertreter mehrerer Berliner Senatsverwaltungen mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft am Abend bei einem sogenannten Clan-Gipfel geeinigt. Einzelheiten werde man aber erst morgen bekannt geben, sagte Innensenator Geisel. Er hatte das Treffen organisiert. Einige Mitglieder großer Clans fallen immer wieder durch Drogendeals, Einbrüche oder Raubüberfälle auf. Wie kann in Zukunft noch effektiver gegen Antisemitismus vorgegangen werden? Darum ging es heute bei einem Koordinierungstreffen des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Er hat bei dem Treffen gefordert, dass alle Bundesländer einen eigenen Beauftragten bekommen. Bisher gibt es den erst in 7 Ländern. In den meisten Fällen von Judenhass seien die Bundesländer zuständig, etwas dagegen zu tun, hieß es. Zum Beispiel, wenn es um Antisemitismus an Schulen geht.
Sport.
Im Spitzenspiel der 2. Fußballliga hat Union Berlin auswärts gerade noch so einen Punkt geholt. Beim Hamburger SV gab es ein 2:2 Unentschieden. Der Ausgleich für Union fiel erst kurz vor Abpfiff. Hamburg bleibt auf Tabellenplatz 1, Union ist Dritter.
Wetter.
-3 bis +2 Grad sind es im Moment. Es gibt viele Wolken am Himmel. Im Laufe der Nacht lockern die aber im Norden auch noch auf. Ein bisschen kälter kann es noch werden und stellenweise müsst ihr auch mit Glätte rechnen. Der neue Tag startet dann erst noch neblig trüb. Später kann es dann aber ein bisschen Sonne geben. Mehr als 3 Grad sind trotzdem nicht drin. Und in den nächsten Tagen bleibt es kühl, aber es soll dann auch längere sonnige Abschnitte geben.
Verkehr.
Vorsicht auf der A13 und der A15 Schönefelder Kreuz Richtung Cottbus. Zwischen Lübbenau und Woblitz liegt ein totes Reh auf der rechten Spur. Probleme auch auf der A12 Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Müllrose und Frankfurt-West steht ein kaputtes Fahrzeug. Und noch zur S-Bahn. Auf der S-Bahn-Linie 5 müsst ihr zwischen Strausberg-Nord und Hoppegarten auf Ersatzbusse umsteigen. Und seit 22 Uhr gibt es auch Probleme auf den Linien 3 und 7. Zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof fahren auch keine Züge. Und die S9, die entfällt zwischen Treptow Park und Ostbahnhof. Dort, wo es geht, euch eine gute Fahrt.
Mehr aktuelle Infos rbb24.de. Und wenn ihr Fritz glasklar und ohne Störgeräusche im Radio hören wollt, egal wo ihr seid, dann macht das doch auf DAB+. Mehr dazu dabplus.de.
Fritz.
Herzlich willkommen zurück im Chaos Radio im Blue Moon. Wir reißen hier gerade zusammen mit dem Chaos Computer Club das Jahr 2018 rein. Und die Frage, die sich nach der ersten halben Stunde stellt, ist, wenn es einerseits eine Gesundheits-App gibt, die einen unfassbar großartigen Datenlücken-Fuck-up hatte, also im Sinne von jeder kann alle Patientendaten abgreifen, also wenn er ein bisschen Ahnung hat, und andererseits in 2018 ein neues Gesetz auf den Markt gekommen ist, was EU-weit eigentlich dafür sorgen soll, dass Anbieter, denen so etwas passiert, sofort ihre User und Userinnen benachrichtigen und vielleicht auch Strafe zahlen müssen, dann kommt das doch ganz gut zusammen. Oder? Danimo, Katascha, Peter und Erdgeist?
Ja, muss sich etablieren, glaube ich, aber der Ansatz ist schon gut, ja.
Vivi, aber zu sagen, diese App, also Vivi ist jetzt nicht irgendwie zu millionenschweren Strafen verdonnert worden und alle ihre Nutzerinnen und Nutzer haben einen mit handgeschriebenen, auf Büttenpapier gefederten Brief bekommen?
Naja, du musst also um individuellen Schadensersatz zu bekommen, musst du ja auch irgendwie Betroffenheit nachweisen. Und das kannst du erst, würde ich sagen, wenn es auch wirklich, wenn du nachweisen kannst, dass deine Daten irgendwo anders gelandet sind und du einen Nachteil dadurch hattest. Wenn,
das meint ihr
aber
gar
nicht. Zum Glück wurde ja eine Sicherheitslücke gefunden und die wurde dann behoben. Und derjenige, der es gefunden hat, der war dann so gut, um diese Meldung nicht auszunutzen, sondern dem Anbieter zu melden.
Ja. Nee, ich meinte gar nicht Schadensersatz, sondern ich meinte zu sagen, in der DSGVO ist doch erstmals auch in der Datenschutzgrundverordnung die Möglichkeit, dass die Datenschutzbehörden Anbieter, die grob Dinge falsch machen, mit Strafen belegt.
Ja, das gibt's auch. Und zwar, was neu ist, ist die Höhe der Strafe. Die wurde angehoben und zwar kann es bis zu 2% des Umsatzes sein. Das heißt, je größer die Firma, desto höher die mögliche Strafzahlung.
Gut so. Und ist das jetzt da passiert in dem Fall?
Bei Vivi? Nein, noch nicht.
Aber es besteht noch Hoffnung.
Also erstens ist die Anzahl der User da auf Vivi erstmal nur theoretisch sehr hoch, weil noch nicht viele Patienten und noch nicht viele Ärzte angeschlossen sind. Mhm. Die kann ja jetzt ins Detail gehen, weiß nicht, ob das so spannend ist. Sie haben ja das Problem, dass sie erstmal die Ärzte davon überzeugen müssen und die Ärzte haben da wenig Interesse, die wollen die guten Kunden bei sich behalten und die Mobilität der Kunden, die du üblicherweise erzeugst, dadurch, dass die Patienten ihre Daten einfach mitnehmen können zum nächsten Arzt, mögen nicht alle Ärzte und dann gehen sie daher und sagen, boah, und dann noch so ein teures System, dann brauche ich noch so eine Chipkarte und einen Chipkartenleser und so, da wehren die sich dagegen und Vivi ist da genau reingegrätscht und meinte, wir machen das mal anders, ohne so einen Chipkartenansatz und deswegen sind die ja gerade noch am Verhandeln, die Ärzte überhaupt da erstmal alle mit ins Boot zu holen und deswegen ist die Anzahl der Benutzer, die da betroffen waren, dann auch noch nicht so direkt da hoch. Aber weswegen wir eben Knuddels erwähnt haben, das ist so ein Anbieter, der sich an jüngere Menschen richtet, wo man sich einloggen kann und irgendwie chatten und diverse so Mini-Apps, die da angeboten werden, auf der Seite noch anbieten. Und die haben ein größeres Datenproblem gehabt. Das heißt, da sind ihnen so 800.000 E-Mail-Adressen und wie 1,8 Millionen Passwörter weggekommen.
Warte mal, mehr Passwörter als E-Mail-Adressen ist auch sportlich.
Keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht haben nicht alle Benutzer dort wirklich eine E-Mail-Adresse angegeben zu ihrem Account. Und die haben dann von sich aus das Problem der Datenschutzbehörde gemeldet. Wurden jetzt auch von der Datenschutzbehörde da als wie vorbildlich wie damit umgegangen wurde. Stellt sich raus, die haben alle Passwörter im Klartext gespeichert. Muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
Also für jemanden, der sich zuhört und fragt so, was? Also normalerweise, wenn man Passwörter speichert, macht man das nicht so, dass man die einfach aufschreibt, sondern man verschlüsselt sie.
Ja.
Haben wir woanders schon öfter mal erklärt, sozusagen, die haben es aber quasi...
Das ist so eins der grundlegenden Dinge, was man seit 1995 eigentlich nie mehr macht.
Aber warum? Also gab es eine Begründung, warum sie das gemacht haben?
Ja, es gibt eine Begründung.
Nämlich?
Es ist leichter.
Na, nicht nur.
Das ist leichter.
Ja, nicht. Die Begründung, die sie nachgeliefert haben, ist, dass sie verhindern wollen, dass irgendjemand im Chat sein Passwort pastet und müssen deswegen in jede einzelne Nachricht reingucken, ob das Passwort da drin vorkommt.
Ach so, warte. Also so ähnlich wie Facebook, wenn Facebook seine Nutzer dazu auffordert, bitte lade deine Nacktbilder hoch, damit wir sie erkennen und zukünftig sperren können.
Ich wollte gerade auch sagen, also sie haben nicht nur die Passwörter im Klartext gespeichert, sondern sie lesen auch die Nachrichten ihrer User.
Genau. Und dann filtern sie die aus, wo das Passwort drin vorkommt. Damit nicht
irgendwie diesen uralten Gag. Hier, wenn du Sternchen, wenn du dein Passwort hinschreibst,
genau.
Sucht mal nach Hunter 2, falls ihr jetzt den Insider auch verstehen wollt. Er ist sehr lustig.
Das mit dem Mitlesen, davon muss man eigentlich grundsätzlich ausgehen.
Ja, natürlich, aber es ist ja trotzdem noch sozusagen was anderes, wenn der Betreiber sagt, ja, also wir speichern die Passwörter im Klartext, damit wir die Nachricht besser...
Jetzt lass uns doch zur Pointe kommen.
Ja, okay. Ja, bitte.
Und sie haben dann von der Datenschutzbehörde, wurde dann Knuddels als, das da ist gerade unser Vorzeigefall. Die haben sich freiwillig an uns gemeldet und die haben auch Dinge verbessert. Ist halt nicht mal ganz öffentlich geworden, was sie wirklich verbessert haben. Aber sie haben Dinge verbessert und jetzt wird alles gut. Und sie sind jetzt nach eigener Aussage die allersicherste Plattform. Ich weiß halt nicht, wer das...
Das habe ich halt schon mal gehört.
Ich weiß nicht, wer das überprüft hat. Und wurden dann mit einer horrenden Strafe von 20.000 Euro...
Wie viel?
20.000.
Also 20.000?
Nee, nicht pro User, 20.000 insgesamt.
Ja. Naja, wegen der Vorbildfunktion meinst du?
Ich weiß nicht, bei 800.000 betroffenen E-Mail-Adressen und irgendwie 1,8 Millionen Passwörtern... Ich weiß nicht, wie wenig Umsatz die machen müssen, dass irgendwie 20.000 Euro dann als Strafe da rauskommt.
Das ist ganz schön wenig Geld pro Passwort.
Also, wenn ich das bei einem Datenhändler kaufe, bin ich da teurer dran.
Ja. Das heißt, das als Signalwirkung für alle anderen, die, ach ja, also jetzt könnte ich mich da hinsetzen, wie programmiere, was kostet der, dass der mir das richtig macht und wie 20.000, also warte ich lieber, bis mir irgendwas Schlimmes passiert, dann heiere ich mir noch irgendjemanden, der ist immer noch billiger und es fällt mir erst auf die Füße, wenn ich mich am Ende drum kümmern muss, weil es ruchbar wird, dass ich mit meinen Benutzerdaten so arglos umgegangen bin.
Wahnsinn. Schön. Gut, haben wir jetzt... zwei Leute, also Danimo und Katharina. Peter, dein Lieblings-Fuck-up?
Also mein Lieblings-Sicherheitsproblem dieses Jahr, das ist fast so ein bisschen, hat in 2017 angefangen, aber richtig groß wurde das 2018. Das ist Spectre und Meltdown. Dazu hatten wir auch eine Sendung.
Ich habe befürchtet, Markus, dass das jemand sagt. Nein! Also ganz kurz gesagt, es handelt sich dabei um ein Problem in den Prozessoren in unseren Computern.
Genau.
Und wenn ihr das verstehen wollt, hört bitte Sendung 242 vom 25. Januar. Dort versuchen wir das zu verstehen und es klappt auch. Man braucht ein bisschen Geduld. wir schaffen das heute nicht, wenn wir noch andere Dinge bereden wollen.
Wir müssen das auch nicht verstehen, okay. Aber das, was hier neu oder warum ich das hervorhebe, ist, dass es zum ersten Mal ein fundamentales Problem in den Maschinen, die weltweit eingesetzt werden, aufgezeigt wurde. Und das ist eine neue Spur mit Sicherheitsproblemen. Es wird nicht das letzte Problem in Maschinen sein, die also nicht Software-Probleme sind, sondern wirklich Hardware-Probleme sind. Sondern das hier wird historisch als der Anfang gesehen werden. So ist es. Und deswegen steht das besonders hoch auf meiner Liste.
Ich versuche gerade noch so einen Vergleich, weil du vorhin diesen schönen Vergleich mit dem Auto hattest, ne? Also Sicherheitsprüfung nicht fürs ganze Auto, sondern nur für den Blinker. Ist das quasi, wenn man denkt sozusagen, also die Software eines Autos ist der Mensch, wenn man sagt, also das Auto schlingert, das ist aber sozusagen, das nicht der besoffene Fahrer drin schuld, der eine. Man könnte einen anderen hinsetzen, dann fährt das Auto geradeaus, sondern alle Autos haben dieses Problem in ihrem Motor drin und niemand kann es so richtig lösen.
Genau.
Okay. Man kann es lösen. Es gibt dann Software-Patch für, dann fahren die Autos aber nur noch halb so schnell.
Das geht natürlich gar. Ne, warte mal, bei Computern ist das auch nicht so schlimm, wenn die halb so schnell sind. Ja,
was das aber heißt, ist, dass was sie dir an teureren Prozessoren die letzten Jahre immer verkauft haben, wo sie dann, nachdem sie die Frequenz nicht mehr schneller hinbekommen haben, haben sie lauter Abkürzungen genommen. Haben sie gemeint, dann rechnen wir irgendwie schon mal Kram im Voraus aus, dann haben wir das irgendwie schon mal überall gemacht und nehmen nur den einen, der dann am Ende auch wirklich geworden ist, falls es irgendwie sowas wie 100 mögliche Fälle gibt, dann rechnen wir alle 100 parallel aus.
Du solltest es nicht erklären, dafür gibt es gerade 242.
Warte. Ist ja nur zusammengefasst, ne? Und quasi alles, was sie da gebaut haben, um das dann am Ende schneller wirken zu lassen, müssen sie jetzt wieder zurückfahren. Das heißt, die Linux-Distribution hat da so einen größeren Set Änderungen an ihrem Betriebssystem veröffentlicht und hat gesagt, wir denken, dass wenn wir dieses Linux so verändern, dann ist es jetzt sicher. Und dann haben sie es ausprobiert und dann haben sie zuweilen 40-50% Geschwindigkeitseinbußen im Betrieb, weil so, ne, wenn du eine Datenbank am Start hast, 50% Geschwindigkeitseinbuße heißt, dass du quasi sowas wie 6-7 Jahre CPU-Geschwindigkeits- und Preisentwicklung einfach wegwirfst, weil die da geschummelt haben. Und weil sie da eben auch wieder zuerst gesagt haben, wir machen mal schneller, haben irgendwie bessere Zahlen auf unseren Verkaufskatalogen und jetzt müssen wir sagen, mea culpa, hier müsst noch diesen Knopf da drücken, damit ihr weiter sicher mit der CPU unterwegs sein könnt.
Es ist nicht okay, zwischen sicher und performant sich entscheiden zu müssen, finde ich.
Ja. Ja, vor allen Dingen nicht, wenn man schnell verkauft bekommen hat. Ja,
eben.
Aber das
ist wie mit dem Diesel irgendwie, wa?
Ja, so ähnlich.
Hast du Umweltschonend gekauft? Ne?
Und dann ich kenne jemanden, den
das hat. Der Richter kennt das.
Ja.
Aber das wird ja jetzt alles durch vielleicht eine Überwachung gelöst. Ne?
Okay, das musst du jetzt erklären. Selber schuld. Wieso?
Ja, also es ist ja jetzt die Überlegung, was machen wir jetzt mit diesem riesigen Fuck-up, dass wir ganz viele Dieselfahrzeuge haben, die offensichtlich umweltschädlich sind. Und wie lösen wir das in Kombination mit den Umweltauflagen in Ballungsgebieten? Und da wird jetzt momentan drüber diskutiert, ob man nicht einfach großflächig über Kfz-Kennzeichen-Scanning erfassen kann, aha, da fährt ein Dieselauto, das darf hier gar nicht rein. Und das bedeutet aber auch, dass man erstmal eine flächendeckende Rasterfahndung macht. Das heißt, man muss jedes Auto erfassen. Ne? Jetzt kann man sich über das Kleingedruckte streiten, wie lange werden die Daten gespeichert und so weiter und so fort. Aber die Erfahrung zeigt ja, wenn erstmal der Fuß in der Tür ist, wenn erstmal gesagt wird, wir machen das, dann werden da auch andere Begehrlichkeiten kommen, an die Daten zu kommen und das länger zu speichern.
Ich würde fast prophezeien, hat nicht ein Politiker vielleicht schon gedacht, man könnte nicht noch irgendwie was anderes damit machen?
Ja, das Spannende ist ja, es gab ja einen Vorschlag, dass man im Recht wahrscheinlich das mildere Mittel nennen würde. Und das war diese blaue Plakette. Ne, man kriegt einen blauen Bappal irgendwie noch aufs Nummernschild oder wo auch immer hin. Und das macht dann klar, okay, das ist ein dreckiger Diesel. So, sieht der Polizist, sagt hier, raus, darfst du nicht und Strafzahlung, fertig. Das wäre möglich gewesen, hat man aber nicht gemacht. Hätte auch vom Bund irgendwie noch Gesetzgebung geben müssen und so und hat man gesagt, ach, das ist ja viel zu kompliziert, weil der Bund muss Gesetzgebung machen und die Länder müssen es dann umsetzen oder die Kommunen, das ist doch alles Quatsch. Stattdessen macht der Bund jetzt Gesetzgebung um dieses Kennzeichenscanning in Städten zuzulassen und die Städte müssen das dann umsetzen. So, und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, warum das eine viel zu kompliziert ist, das andere, was aber definitiv komplizierter ist, dann gemacht wird.
Wann ist denn zum, also Kennzeichenscanning ist doch wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gefordert worden, oder?
Scanning machen sie doch immer, das ganze Maut-Geschichte ist doch eh ja. schon mit also das, Kennzeichen-Scanning.
Das gibt es ja schon, da gab es ja auch schon Begehrlichkeiten an der Stelle. Aber das war halt nur auf Autobahnen ja. und auf Landstraßen. Und wir reden jetzt hier davon, das auf großen Straßen in Städten auszurollen. Das heißt, dann wirklich in Richtung flächendeckend geht.
Vielleicht gibt es dann so Nummernschilder, die sich umklappen lassen.
Dann nur nicht mehr in den Nebenstraßen, sodass du dann, was war, irgendjemand hat von so einer Geschichte erzählt, dass sie die Diesel irgendwie nicht mehr auf den großen Straßen langfahren wollen, auf die Magistralen, weil da die Belastung zu hoch war und dann suchen sich die Autofahrer dann eben linksrum die Nebenstraßen und haben dann 3-4 Mal so hohen Verbrauch und Schadstoffausstoß, wie als ob sie einfach geradeaus auf der Hauptbelastungsstraße weitergefahren wären.
Aber immerhin ist dann da bestimmt die Luft, so, oder egal. Erdgeist.
Hier.
Dein Lieblings-Fuck-Up 2018.
Mein Lieblings-Fuck-Up, es war die Hoffnung, dass in Deutschland Fax abgeschafft wird, die letzte große Bastion der Fax-Benutzer. Hab sowas ja auch in der Familie. So alle Juristen, die miteinander kommunizieren und üblicherweise noch 23:50 Uhr irgendwas wo lassen müssen. Ja. Stopfen schnell große Mengen Papier in ihr Faxgerät und dann beten sie und hoffen sie, dass es keinen Papierstau gibt und dass es dann rechtzeitig beim Gericht ankommt.
Warte.
Ja.
Es gibt doch eine neue Technologie, ja. die alles überflüssig machen soll. Das elektronische Anwaltspostfach.
Das besondere oder? Elektronische
Anwaltspostfach. Das besondere, okay.
Und das ist halt besonders kaputt. Das ist auch einem sehr konvoluten Ausschreibungs-Haha-Verfahren vergeben worden, hat danach ziemlich wenig Controlling abbekommen und als es das erste Mal...
Warte mal, ich erkenne ein Muster.
Ja, so es wurde dann erstmal gesetzlich verpflichtend für alle Anwälte. So, es gibt eine passive Empfangspflicht, das heißt, wenn du Jurist bist und bekommst darauf Post, dann gilt das als zugestellt.
Warte. Jemand hat eine Software gebaut,
ja.
die nicht so richtig gut war
ja.
und die auch nicht so richtig kontrolliert worden ja. ist. Aber alle Anwälte müssen die haben?
Ja. Und nicht nur alle müssen die haben, sondern sie haben dann auch richtig Ärger, wenn sie darüber Post bekommen und zum Beispiel dann eine Frist verpassen, weil sie die Post da drin nicht gesehen haben. Das ist diese passive Empfangspflicht.
Und ist das jetzt theoretisch kaputt oder praktisch?
Praktisch. Das heißt, sie haben, damit man das so ein bisschen auf, sie haben da zwar Chipkarten und alles, wie man es richtig machen würde, auf der einen Seite ausgerollt, weil sie da fröhlich mit verdient haben. Aber haben dann am Ende die Kommunikation zwischen dem Browser und dem Teil, der mit diesem Chipkartenlesegerät kommuniziert, haben sie dann über eine verschlüsselte Verbindung stattfinden lassen, wo sie den Key einfach in der Software mit ausgeliefert haben. Für jeden, der sich die runterlädt, konnte dann den geheimen Schlüssel mit angucken und konnte dann beliebig so Anwälten über ein paar Tricks, ne, wenn die sich im selben Wi-Fi befinden, zum Beispiel im Internetcafé oder über diverse Tricks konnten sie dann einfach sagen, ich hätte jetzt total gerne mal verändert, was du da gerade in deinem Browser siehst. Und das,
Warte mal. Ich möchte ein analoges Bild benutzen, um das zu verstehen.
Ja.
Also das elektronische Anwaltspostfach soll das Fax ersetzen. Im Prinzip ist es so eine Art Postkutsche mit einem verschließbaren Kasten hinten drauf, wo die Nachrichten an die Anwälte drin sind. Und der Kasten ist verschlossen und der Schlüssel ist unten so mit so einem Tape an der Postkutsche dran gemacht.
Ja, da hängt wie auf der Kiste mit drauf. Das sind dann so, das waren dann so die Sicherheitsprobleme, die dann beim ersten Gegenpusten entdeckt wurden. Und dann haben auch die Rechtsanwälte, also die Bundesrechtsanwaltskammer, die das da ausgeschrieben hat und an eine der größeren IT-Buden, outgesourced hat, die das dann implementieren sollten, die standen dann so zwischen allen Stühlen, weil wenn du in Deutschland eine Gruppe hast, mit der du das nicht, mit der du dich nicht anlegen möchtest, dass du denen im Vorfeld schon, das kostet dir auch Geld, ne? Die wird ja monatlich Geld abgebucht von einem Konto dafür, dass du dieses System mit benutzt.
Pflicht.
Das ist ja auch eine Pflicht. Ne? Und
geil. Du musst IT-Dienstleister werden. Das ist wirklich eine Goldgrube.
Ja, nee, aber auch du möchtest ja nicht, ohne dass die Rechtsanwaltskammer dann noch hinter dir steht, dich mit allen Anwälten der Republik anlegen. Da ist der Haken. Das heißt, am Ende hat sich dann rausgestellt, dass die Anwälte selber irgendwie eine ziemlich zahme Berufsgruppe sind. Und dann musst du dann erst die GFF, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich da dahinter geklemmt hat, dann einmal feststellen zu lassen, was da irgendwie alles schon in der Ausschreibung kaputt ist.
Folge 246 vom 31. Mai 2018.
Du bist wieder so wohl vorbereitet, ich bin beeindruckt.
Also da haben wir über die Gesellschaft für Freiheitsrechte mal ein bisschen ausführlicher geredet. So.
Und selbst wenn das dann funktioniert, wenn man dann, also nach, die haben irgendwie einige Dinge nachgeputzt und dann, ich bin zwar noch nicht ganz zufrieden, aber ich will jetzt auch nicht päpstlich sein als der Papst, weil irgendwie die Person aus der Familie sich schon immer beschwert hat, weil Faxen ist halt echt nervig und die total liebend gerne einen anderen elektronischen Weg haben, um wirklich
30. Ach so, genau, das wollte ich gerade mal fragen. Also es gibt ja so manche Dinge, da sagt man, da will man, das will man eigentlich gar nicht digital, also voll digital zumindest, also wählen zum Beispiel oder sowas. Mhm. Aber also die Idee eines elektronischen Anwaltspostfach ist erstmal eine gute Idee, sie müsste aber auch ordentlich umgesetzt werden.
Sie müsste ordentlich umgesetzt werden, was dann irgendwie noch, was du ja eigentlich möchtest, wäre auch so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ne?
Ich wollte gerade sagen, es gibt doch dieses System, was schon ein bisschen älter und abgehangen ist.
PGP, ja, sowas. GPG, ne? Sie haben dann sogar irgendwie eine Erweiterung mit DE-Mail gemacht, wo sie und da gibt es...
Die E-Mails sind die Mails, die eigentlich verschlüsselt sind, aber bei der Post aufgemacht werden.
Genau, das haben... Schön, dass du das
ganz
sagst.
Ganz klasse.
Das ist schön, dass du das anbringst, weil genau das haben sie dann bei BEA auch gemacht.
Was?
Ja, sie wollten dann, weil sie meinten, ja, es muss ja immer noch Möglichkeit geben für einen Stellvertreterschlüssel. Das heißt, wenn eine Kanzlei jemanden als Stellvertreter benennt, dann muss der ja auch die Möglichkeit haben, da kurz die Nachrichten zugestellt zu bekommen. Und dafür haben sie dann gesagt, muss an zentraler Stelle es erstmal alles entschlüsselt und dann wieder neu verschlüsselt werden, damit sie dann dieses Feature auch implementieren.
Umschlüsseln.
Ja. Also so die E-Mail für Anwälte.
Weil, also, wenn ich richtig informiert bin, ist doch die Kommunikation zwischen Mandanten und Anwältinnen, sowas, was eher so besonderen Schutz der Vertrauenswürdigkeit. Nein, doch?
Ja.
Also im Prinzip ja, aber nein.
Du gehst da jetzt schon so wieder so weit ins Detail. Ich meine, wenn die Daten schon auf deinem Rechner nicht sicher sind, dann ist es irgendwie total egal, ob es unterwegs noch jemand entschlüsselt.
Nein!
Okay, vielleicht bin ich zu zynisch. Und dann am Ende noch irgendwie das Zuckerkrönchen da drauf ist, dass dieses Interface sich ungefähr bedient wie so eine 1990er Web-App, wo einfach am besten guckst du das mit einem Browser irgendwie an, der wie 1280x768
ist. Aber sag mir bitte, dass diese Software sozusagen auf dem Startbildschirm so ein Baustellen-GIF hat.
Ja, so ein animiertes, so ein E-Mail-Zeichen, was sich dreht in gülden und glitzernd.
Vielleicht ein animiertes Faxgerät.
Ja. Also dann.
Nein, tatsächlich müssen solche Business-Anwendungen ja super seriös aussehen und es muss grau sein und es muss blockig sein.
Okay.
Und es muss Java brauchen, aber tut's, glaube ich, nicht, oder? Tut's? Keine Ahnung.
Nee, das ist glaube ich, schon in JavaScript-HTML gelöst. Hast aber das Problem, dass du, wenn dein Bildschirm zu klein ist, kannst du diese Seite tatsächlich nicht benutzen, weil du dann in dieser Liste der Empfänger nicht runterscrollen kannst, um den Absender.
Ich wittere eine Verschwörung. Die Bildschirmindustrie steckt auch mit drin.
Ich hätte es auch alles nicht geglaubt und dann werden irgendwie neue Nachrichten, musst du auf einen Compose-Button, wie heißt es auf Deutsch, Nachricht-Verfassen-Knopf draufdrücken und dann passiert erstmal nichts und dann steht man verzweifelt davor, bis man dann irgendwann sieht, dass so ziemlich alle Browser die Pop-Ups gefressen haben. So, sie haben dann auch noch versucht, ein neues Pop-Up-Fenster aufzumachen, was dann erstmal nicht geht und du musst es dann auf allen Browsern durchprobieren, bis du dann, das sind die Arten von Problemen, nachdem die Sicherheitsprobleme dann irgendwann mal alle vielleicht gelöst sind, ist dann immer noch.
Warte mal, ich hab eine wichtige Frage, ist das immer noch verpflichtend?
Nee, jetzt wieder. Es war zwischendurch, also es war eigentlich die ganze Zeit verpflichtend, aber dann hat die Rechtsanwaltskammer, als sie gesehen haben, das ist faktisch nicht einzuhalten, weil die Software wieder zurückgezogen wurde, haben sich dann kurzfristig gesagt, na gut, dann machen wir das jetzt mal für den Zeitraum, ist es jetzt erstmal nicht verpflichtend, haben dann auch sogar für eine Weile aufgehört abzubuchen, das Geld des Monats.
Schön.
Das war nett. Und irgendwann war die Abbuchung wieder da und dann kam so ein Schreiben, jetzt hier, wir haben alles gelöst, wir haben da sogar nur noch, was waren das so, irgendwie 100 Issues mit der Software und von denen sind irgendwie die ganz schlimmsten oben, die sind irgendwie schon fertig und die unteren, die machen wir jetzt im Verlauf.
Warte mal, also was ich gelernt habe in 2018 ist auf jeden Fall, man kann mit unfertiger Software ziemlich viel Geld machen. Ja? Also wir haben diese Bank irgendwie, die N26, auch so eine Online-Bank, dann haben wir dieses Vivi, jetzt haben wir Anwaltsdinge. Könnt ihr mir bitte sagen, in welches Feld ich nächstes Jahr gehen kann? Um mit einer halbgaren Software sehr viel Geld zu machen, wo es das noch nicht gibt quasi.
Such den regulierten Bereich aus und sag irgendwie, scheiß drauf.
Intelligente Videoüberwachungssysteme.
Ich wollte auch gerade...
Sogenannte intelligente.
Mit Blockchain?
Bestimmt, 4.0.
Genau, ich wollte auch gerade KI sagen. Das
okay. Ach stimmt, da gab es jetzt irgendwie von der Bundesregierung, die haben ja jetzt gesagt, sie wollen da einmal künstliche Intelligenz, einmal Wirtschaftsförderungspaket auflegen, dass sie dann wieder in der Industrie-KI Weltmarktführer werden.
Meinst du die Agentur für disruptive Innovation in der Cybersicherheit?
Nee, das waren die anderen. Das waren die Cybersicherheit, die wir jetzt zurückhacken wollen dürfen. Das ist, es gibt ein anderes Programm, wo sie da, ich glaube, irgendwie sowas wie achtstellig, neunstellig in die Hand genommen haben, um in der deutschen Industrie künstliche Intelligenzforschung zu fördern. Und da habe ich mich auch mit einer.
Könnte man nicht die Wissenschaft unterstützen, wenn man.
Zum Beispiel. Ich habe mich mit einer Freundin unterhalten, habe sie gefragt, wie das üblicherweise aussieht, ob sie sich jetzt da so. Die wussten erstens nicht davon. Haben gesagt, oh, könnte man sich an der Ausschreibung mal beteiligen. Aber deren größtes Problem ist ja nicht üblicherweise, dass sie da jetzt große Unterstützung brauchen für noch Forschungsgelder und so, sondern dass sie einfach, wenn sie zu Hause auf großen Daten rechnen und die hin und her kopieren müssen, dann ist ihnen irgendwie ihr Internet zu langsam. Das heißt, für den Breitbandausbau würde die KI-Forschung in Deutschland auch weiter voranbringen als dieses blöde Förderprogramm, was sie da aufgelegt haben.
Kommen wir damit zum Anfang der Sendung, der Telekommunikationsinfrastruktur.
Genau.
Gut, vielleicht sprechen wir nach dem nächsten Song mal über was Erfreuliches. Wie ihr hört jetzt Musik, New Retro Love von Data Fatal. Und ich frage mal derweil die anderen, ob es vielleicht auch was Erfreuliches gibt.
Bis gleich.
Thank you.
Radio hat einen Namen.
Fritz.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio im Blue Moon. Wir wollen den ersten Jahresrückblick des Jahres machen mit Danimo, Katascha, Peter und Erdgeist. Herzlich willkommen zurück.
Dankeschön.
Hallo. Und wir haben die erste Stunde darüber geredet, was alles unfassbar schiefgelaufen ist. Und es ist deprimierend. Und dann habe ich jetzt gerade während des Songs gefragt, hey Leute, nochmal so ein bisschen geiles Sci-Fi, Wohlfühl, Technologie, Innovation. Was ist Gutes passiert dieses Jahr? Und also, ja... Naja, nee, eigentlich nicht. Ich gebe vielleicht nochmal ein Beispiel, vielleicht habt ihr ja doch noch was. Mir sind zwei Sachen dieses Jahr passiert, die fand ich geil. Das eine, ein ganz kleiner. Ich saß irgendwann vor meiner Spielekonsole und habe ein Spiel runtergeladen und musste 4 Stunden warten, weil es 90 Gigabyte waren. Und erst war ich so in dieser typischen Nutzerperspektive, ich so dachte, ja, was soll das? 4 Stunden warten. Und dann hatte ich aber so, Alter, 90 Gigabyte runterladen. Das ist schon auch geil, dass das überhaupt geht.
Und wie lange dauert das in Schweden?
Ja, ja. Leute, es ist jetzt der Wohlfühlteil.
Entschuldige.
Lass mich in Ruhe. Und das andere war, ich habe mir diese eine Smartwatch gekauft und finde es, und eine der Sachen, die ich tatsächlich relativ häufig damit mache, obwohl die unfassbar albern in der Öffentlichkeit ist, aber die wirklich gut funktioniert, ist telefonieren. Es ist wirklich das beste Freisprechtelefon, das ich jemals in meiner Hand gehabt habe. Und man telefoniert mit seinem Handgelenk und es ist unfassbar albern. Ich denke immer so, was? Hey.
Knight-Rider-Feeling ist doch geil.
Ich hätte jetzt eher Star Trek gesagt, aber ja, im Prinzip.
Nee. Da hatten die Kommunikatoren noch in der Hand und dann später an der Brust zum Draufklicken.
Ja, aber Michael Knight hat doch wirklich in seiner Armbandur gesprochen.
Gott, seid ihr alle alt. Aber das ist auch die bekloppteste Haltung. Viel bessere Haltung ist irgendwie aufs Handinnengelenk zu drehen oder wie einfach die Hand am Ohr zu halten.
Geil, das muss ich machen. Aber da hatte ich tatsächlich auch so einen kurzen Moment, wo ich so dachte, ich habe an meinem Handgelenk ein Ding, das ist so groß wie eine Uhr und da drin ist alles, inklusive der SIM-Karte, um zu telefonieren. Und ich kann damit meine Mails lesen. Und das fand ich, also ja, das hat bestimmt auch alles Nachteile und man kann damit Leute tracken und weiß der geil was, aber ich fand es auch geile Science-Fiction.
Ich habe da eine Frage zu. Ja. Wie ist das denn, also du hast Freisprechanlage gesagt. Hören dann die Leute neben dir
mit? Man will das nicht in der Öffentlichkeit machen.
Okay.
Genau, aber sozusagen zu Hause oder im Auto zum Beispiel ist es total super.
Oh, wenn die Leute dich vom Weiten bewundern können.
Was macht der da? Er spricht in sein Handgelenk. Was für ein cooler Typ. Nein, ich glaube, das passiert nicht. Nein, aber wie gesagt, ich finde, da hat für mich technologischer Fortschritt gerade eine Hürde genommen. Weil und da hat mich auch Glauben gemacht, Smartphones letztlich eine Brückentechnologie. Man will das nicht auf Dauer mit sich rumschleppen.
Bestimmt. Also es wurde ja ganz oft gesagt, sobald es Sprachsteuerung gibt, dann wird das alles obsolet. Nur alle haben ja im Vorfeld auch schon gewarnt, Sprachsteuerung, gerade in der Öffentlichkeit, ist nicht das, was man unbedingt haben will.
Ja, aber da gibt es ja noch, also zumindest das Science-Fiction-Konzept von Mikrofonen subvokalisieren, also quasi die im Kehlkopf drin sitzen, wo du quasi mit dir selber sprichst tatsächlich. Soweit sind wir noch nicht. Das fand ich übrigens auch eine spannende Entwicklung, die, also apropos mit Dingen sprechen, dass ja diese ganzen Alexa-Dinger jetzt so unfassbar steil gegangen sind dieses Jahr und letztes Jahr so ein bisschen, da hatte ich auch einen ganz starken Impuls, ich finde das geil, ich möchte gerne zu Hause mit meinem Computer sprechen und Dinge sagen können, aber ich möchte halt gerne zu Hause, jetzt fange ich auch schon an, das wieder schlecht zu reden, dann habt ihr noch was Schönes erlebt vielleicht?
Ja, habe ich. Und das ist wie auch bezeichnenderweise geht es auch um Gesundheit. Ich hatte dieses Jahr das erste Mal so einen größeren Stapel Rechnungen vom Arzt einzusenden. Mhm. Und da gibt es inzwischen... Ja, danke. Da gibt es eine App. So. Ich weiß zwar nicht, wie sicher die ist und wie es... ne? Aber ich habe mich erstmal darüber gefreut, dass ich jetzt einfach so mit meiner Kamera aus der Hüfte geschossen diese Rechnung von oben fotografieren. Dann haben sie so Entzerrung, Entstauchungs, irgendwas Technologie, zeigen die nochmal an, ist es da, was da ungefähr steht, irgendwie ab dafür. Und dann bekomme ich dann eine Mail zurück und die kümmern sich und ich muss irgendwie keine großen Batzen Papier an irgendeine, was ich eh immer wieder vergesse, dann zur Post zu tragen und die antworten mir, wie auf so einem Kanal, natürlich auch per Mail sagen sie Bescheid, dass ich nachgucken soll. Und kann dann im Internet gucken, ob sie das erstatten oder nicht. Und das war toll. So, ich glaube, das ist, wie sich Anwälte gefreut hätten, wenn Bea funktioniert hätte. Hatte ich das Gefühl gehabt. War schön dieses Jahr.
Und das war auch von der Krankenkasse tatsächlich. Oder von dem Drittanbieter.
War das eine Frage?
Ja,
das war von meiner. Ich hoffe, es war von meiner. Ja.
Vielleicht weiß auch jetzt jemand anders Bescheid.
Na, das Geld kam an.
Na, immerhin. Aber ich habe so zwei Dinge, wo ich denke, so die kleinen Dinge schätzen. Die erste war tatsächlich, dass sich ein großes deutsches, traditionell eher nicht so richtig innovatives Unternehmen, auch wenn sie mich dafür wahrscheinlich schlagen würden, etwas getan hat, was ich total genossen habe. Ich habe nämlich seit langem wieder in der Bahn gesessen und konnte da einchecken und habe mich hingesetzt und das war okay und niemand hat mich angemault, niemand wollte Fahrkarten sehen, es war einfach alles okay. Und um das Ganze wieder negativ zu machen... Ja, die Bahn hatte Verspätung. Ich möchte Kosten rückerstatten und dafür gibt es noch keinen Button. Dafür haben sie den maximal umständlichen postalischen Weg gewählt mit Dreifachstempel und Unterschrift.
Also als ich das erste Mal testen wollte mit dem Einchecken im ICE, da gab es kein Internet.
Und womit wie wieder beim Anfang der Sendung.
daran hängt es. Ich finde es aber sehr lustig. Kleine Anekdote muss ich da erzählen. Ich habe das auch gemacht. Also es klingt ja wirklich total praktisch, ne? Vor allen Dingen, wenn man gerade keinen Bock auf Menschen hat. Man sitzt im Zug, klickt auf sein Smartphone und dann ist quasi die Fahrkarte kontrolliert. Was mir die ersten paar Male passiert ist, und dann denkt man sitzt so bequem in seinem Sessel, denkt so, ah, niemand wird dich ansprechen, niemand wird dich stören, du bist ja eingecheckt. Was erst mal passiert ist so, ah, sie haben ja eingecheckt, nicht wahr?
Ja, danke.
So, und...
Danke.
Sozusagen das zweite Erlebnis, und da wollte ich ja meinen Ohren nicht trauen, vielleicht habe ich das auch wirklich nur halluziniert, war, als ich eine Bundestagsdebatte hörte und Frau Merkel erklärte dem Bundestagsplenum, wie agile Entwicklung geht.
Wie was geht?
Agile Softwareentwicklung. Also, dass man das heute ja nicht mehr mit großem Plan und einem riesen Chart macht, sondern dass man quasi erstmal anfängt und in kleinen Schritten und dann mal guckt und so. Und ich weiß nicht, was ich schlimmer fand. Ob die Tatsache, dass sie das zwar gut erklärt hat, aber bei allen wahrscheinlich nur hängen geblieben ist, ja, das ist irgendwie nicht ernst zu nehmen, weil sie ist nämlich wirklich ausgelacht worden, als sie das erzählt hat.
Warst du ehrlich?
Ja, das Plenum hat wirklich gelacht. Ich weiß nicht, aus welchen Fraktionen das kam, aber es wurde gelacht.
Aus dem Neuland.
Nee, aber mich würde tatsächlich mal interessieren, man müsste mal im Protokoll nachlesen, da wird ja vermerkt, Gelächter aus den Reihen der XY-Fraktion, wer da drin steht. Das habe ich leider noch nicht getan. Und das andere, was ich ja befürchte, oder wenn man sowas hört, denkt man nämlich, ja, endlich, verstanden. Aber das Problem ist natürlich, so eine Agilität verschont einen natürlich nicht davor, irgendwie Security und so mitzudenken. Und ich fürchte nämlich...
Moment, ich habe doch in dieser Sendung schon gelernt, was man macht ist, man macht die App, dann wirft man die auf den Markt, dann hat man ganz, ganz, ganz viele Nutzer und Sicherheit macht man später oder gar nicht, wenn es billiger ist, den DSGVO-Verstoß zu
bezahlen. Weißt du, was das andere große Thema ist, was jetzt in der Presse nicht vorkam?
Das eine Mal lohnt sich, also geht nachdem diese Sendung als Podcast rausgekommen ist, geht auf chaosradio.ccc.de, guckt euch diese Stelle nochmal an und seht Danimo verzweifeln wegen dem, was ich gerade gesagt habe. Ein
Taschentuch.
Wir hatten da irgendwie so Steuerskandale, die dann so ein bisschen unter den Tisch geworfen wurden, weil irgendwie in den März oder so irgendwie wieder was Grundrechte einschränken und großes Ablenkungsmanöver gebracht hat. Aber das ist genau das. Das ist genau der Effekt von agiler Programmierung, einmal auf Gesetzgebung im Steuerbereich angewendet. Ne? Die haben sich Steuergesetze ausgedacht, die einfach so komplex sind, dass Leute, die mit im großen Stil mit Aktien handeln, hinkommen können und sagen, liebes Finanzamt hier, wir wir haben gerade mal die führenden Steuerexperten eingekauft, die werden jetzt nicht mehr für euch arbeiten, sondern für uns und die haben uns alle beschieden, dass euch Steuern wieder wegzunehmen, die wir nie bezahlt haben, alles juristisch legal ist. Das ist eigentlich auch ein Hack. Das ist einfach, ist irgendwie im schlechtesten Sinne ein Hack, aber sie haben dort einmal...
Also du verurteilst das Ergebnis, aber handwerklich war es ganz schön clever?
Ich weiß nicht, ob das handwerklich so clever war, einfach mit viel Geld, viel Personal einzukaufen, die irgendwie da Kritik üben könnten, auch fundiert. Okay. Ist irgendwie dann auch sehr ein plumper Hack. Aber sie haben dort handwerkliche Schwächen in dieser durch doch sehr hemdsärmeligen Implementierung dieser Steuergesetzgebung ausgenutzt, um sich da zu bereichern und Geld zurückzufordern, was sie nie an Steuern bezahlt haben. Und das ist, das passiert, wenn du dann wie so Agile Development machst, dann immer wie irgendwas.
Ihr müsst jetzt mal erklären, was das heißt.
Ja, Agile Development ist einfach, sind mehrere Konzepte, die darunter zusammengefasst werden, aber grundsätzlich sagen, wir machen nicht am Anfang einen Riesenplan, wie die Software werden soll, sondern wir machen mehrere Milestones, also mehrere größere
Meilensteine
der Entwicklung. Hört sich jetzt wie pathetischer an, als es ist. Und gucken dann immer, wir gehen dann dahin, gucken, was der Kunde dazu sagt, geben ihm ein neues Preisupdate, was es dann wohl am Ende kostet. Kann er sich dann wieder noch entscheiden, dass er irgendwie, wir haben jetzt gemerkt, dieses Feature brauchst du vielleicht noch, das da brauchst du nicht. Kann er sich dann wie währenddessen entscheiden und die Entwickler machen das so mit und der Kunde hat eine bessere Kontrolle darüber, was ihm dahin entwickelt wird.
Aber das klingt doch geil.
Das klingt geil, wenn du Software programmierst. Das klingt nicht geil, wenn du Gesetze machst.
Weil du dann nicht mehr durchblickst.
Weil du erstens nicht mehr durchblickst. Zweitens ist dann wie, wenn der Alpha-Version von deiner Software plötzlich, wenn die zerbröselt, dann ist der Schaden übersichtlich. Wenn du Gesetze schreibst und davon Menschen betroffen sind, dann möchtest du, dass da Erwachsene am Start sind, die sich da irgendwie viel Gedanken darüber machen, alle Schlupflöcher schon von Anfang an mitdenken. Und man würde denken, da sitzen dann in den Häusern Juristen, die das irgendwie wasserdicht zuklöppeln, aber nie Finanzjuristen. Sind ein eigenes Völkchen da, was die da in Frankfurt sitzen und üblicherweise da sich dahin klüngeln. Und
also apropos Gesetze.
Ja.
Ich möchte nochmal einen Namen sagen, wo ich vermute, dass er zumindest so also grob eure Richtung tangiert, weil mit Überwachung und Staatstrojanern und sowas, Polizeigesetz?
Ja, wohl, das ist sowohl negativ als auch positiv. Negativ sind natürlich neuen Polizeiaufgaben gesetzt. Also nochmal zur Erklärung. Das Polizeirecht ist in Deutschland Ländersache. Das heißt, was die Landespolizei darf, das wird in jedem Bundesland festgelegt. Es gibt natürlich einen Rahmen, aber da gibt es eben Gestaltungsspielraum. Und da hat in diesem Jahr Bayern gesagt, wir brauchen das härteste Polizeigesetz seit 1945, das haben sie nicht so gesagt, aber es haben dann später Juristen gesagt, die sich dann das Gesetz angeguckt haben und die wollten das Gesetz, also die haben das Gesetz dramatisch verschärft, Klauseln reingenommen, wie beispielsweise, dass die Polizei sehr tiefgehende Maßnahmen machen kann, wie beispielsweise jemanden inhaftieren oder die Wohnung durchsuchen oder die Telekommunikation abhören, schon bei Hinweisen auf eine sogenannte drohende Gefahr. Und das Problem an solchen schwammigen Rechtsbegriffen ist, dass das natürlich Auslegungssache ist. Was ist eine drohende Gefahr? Da geht es um Wahrscheinlichkeiten, da geht es um Vermutungen. Und da begibt man sich immer mehr in diesen Bereich des Pre-Crimes. Ja, und darüber hinaus.
Das was?
Pre-Crime, sag ich mal. Also man versucht schon aktiv zu werden, bevor eine Straftat stattgefunden hat. Und Teil des Gesetzes war auch noch eine Ausweitung der sogenannten Präventivhaft, kann man es nennen. Das bedeutet, man kann Menschen, obwohl sie noch gar keine Straftat begangen haben, einsperren, weil man den Verdacht hat, dass sie zukünftig eine Straftat begehen werden. Und das Problem an der Sache ist normalerweise, normalerweise wird das ja gemacht, wenn beispielsweise jemand aufgegriffen wird und der ist total unzurechnungsfähig, betrunken oder so, dann wird er in die Ausnüchterungszelle gebracht und dann maximal 3 Tage in Berlin, dann kommt man auch wieder raus. Ja, in Bayern kann das leider bis zu unendlich gehen, weil solange man einen Richter findet, der immer wieder diese Maßnahme verlängert, gibt es da kein gesetzliches Limit mehr nach oben. Und das Problem ist ja auch normalerweise, wenn du angeklagt wirst für eine Straftat, dann kriegst du einen Pflichtverteidiger und du kannst dich irgendwie juristisch wehren. Aber wie willst du dich denn gegen etwas wehren, was du angeblich in der Zukunft, also wie willst du beweisen, dass du angeblich etwas nicht in der Zukunft machen wirst? So.
Und warum solltest du überhaupt beweisen, dass du etwas nicht gemacht hast?
Ja, es ist vollkommen gaga.
Nicht gemacht haben wirst.
Ja, genau. Ja.
Und genau.
Aber das war ja nur ein Vorschlag, das ist noch nicht in Kraft, oder?
Doch, in Bayern ist es schon in Kraft. Und in Bayern gibt es schon erste Fälle, bei denen eben, also vorher haben ganz viele Verbände gewarnt, ne? Also das Gesetz brauchen wir nicht, das ist gefährlich, das gefährdet unsere Freiheit, unsere Bürgerrechte. Und man kann schon sagen, dass ja so in den ersten Monaten recht schnell klar war, dass die Befürchtungen tatsächlich Realität geworden sind. Die ersten Opfer dieser Maßnahme, also dieser Präventivhaft, waren Geflüchtete, ne? Die von der Polizei inhaftiert worden sind. Und dann hat man länger nichts mehr von denen gehört. Und das haben auch diverse Verbände dann kritisiert.
Ist Bayern noch ein sicheres Herkunftsland?
Bayern ist kein sicherer Ort mehr für Bürgerrechtler. So weit würde ich tatsächlich gehen, weil du weniger Möglichkeiten hast, dich vor Polizeiübergriffen zu schützen und die Polizei viel schneller viel mehr darf, ohne konkrete Beweise vorzulegen, sondern einfach aufgrund von Wahrscheinlichkeit.
Aber ist es wirklich eine demokratische, juristische Diskussion, die man führt oder eine politische? Oder hast du konkret sozusagen, würdest du sagen, ich fahre jetzt eigentlich nicht mehr nach Bayern?
Ja, also ich bin nach Bayern gefahren und zwar zur und das ist das Positive.
Okay.
Zur größten Demo für Bürgerrechte, die es in München seit mehreren Jahrzehnten gegeben hat, wenn nicht sogar überhaupt. Und man muss schon sagen, da hat sich ein riesiges, gewaltiges Bündnis zusammengeschlossen. Mehr als 40.000 Menschen sind gegen dieses Gesetz auf die Straße gegangen und ich war da und ich hab mich richtig alt gefühlt. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. So, das gibt mir Hoffnung. Und vor zwei Wochen war ich in Potsdam auf einer Demo gegen das brandenburgische neue Polizeigesetz.
Warte mal, was lass mich raten. Ja, dann Bundesländer jetzt so, geil, was die Bayern da gemacht haben, das machen wir jetzt auch.
Ja, klar. Ach, schön. Ja? Also natürlich hat unser allseits geliebter Innenminister Horst Seehofer auch direkt damals gesagt, so ja, das muss ein Musterpolizeigesetz werden, ne? Und das ist ein Wettrüsten zwischen den Bundesländern. Ne? Man hat jetzt in einem Bundesland gesehen, was man alles in so ein Gesetz reinschreiben kann. Und ja, die anderen wollen jetzt nachziehen, auch natürlich, weil sie glauben, damit auch Sicherheit zu demonstrieren. Ne? Ob das Sicherheit bringt, ist natürlich eine andere Frage. Und in Niedersachsen gab es auch große Demonstrationen in NRW und in Niedersachsen beispielsweise fordert man so eine Art Landestrojaner, also einen Staatstrojaner auf Landesebene. Man will Videoüberwachung im öffentlichen Raum ausweiten. In Brandenburg wird Schleierfahndung diskutiert. Taser. Ne?
Schleierfahndung musst du, glaube ich, mal erklären kurz.
Ja, es ist eigentlich anlasslose Polizeikontrollen. Ne? Also irgendwie, du siehst doof aus, komm mal raus.
Was? Ich sehe, Entschuldigung. So. Wollen Sie sich lieber den Erdgeist? Egal.
Ja, und das ist also das Gute, was man sieht. Also in Bayern ist es ja so, dass die CSU damals noch die absolute Mehrheit hatte und da konnte man wenig ausrichten, leider. Aber man kann schon sagen, dass die Demos zumindest in Niedersachsen und in NRW dazu geführt haben, dass die Landesregierung so von ihrem Extremplan ein bisschen zumindest abgerückt sind. Ja, also die Gesetze sind immer noch furchtbar und schlimm, ne? Aber man hat dann zumindest gesagt, so ja, Moment mal, wir werden jetzt beispielsweise den Begriff der drohenden Gefahr so ein bisschen entschärfen, ne? Oder dieses Präventive ein bisschen entschärfen. Oder doch nicht mehrere Monate Präventivhaft, sondern nur ein paar Wochen. Das sind natürlich nur Makulatur-Änderungen.
Ist ja der Verdacht, dass die Forderungen eh so maximal waren, dass sie jetzt da sind, wo sie eigentlich hin wollten?
Ja, es ist die Befürchtung. Deshalb müssen wir auch weiter demonstrieren. Beispielsweise am 8. Dezember in Hannover und Düsseldorf.
Okay. Wie viel kommen da?
Ganz, ganz viele. Ganz viele Millionen. Ja, aber man muss auch sagen, dass das natürlich auch ein bisschen Taktik, glaube ich, von den Landesregierungen ist in diversen Bundesländern. Die wollten eigentlich im Sommer noch die Gesetze verabschieden. Sommer ist natürlich eine Top-Zeit für Demonstrationen. Mhm. Und die haben das jetzt auf den Winter geschoben. Und umso wichtiger ist es, dass man sich trotz des Wetters, trotz der Temperaturen rausquält, weil die Genugtuung darf man denen nicht geben, dass ihr Plan aufgeht.
Demonstrieren geht auch mit so einem Schal, meinst du? Sehr gut. Wir müssen ja noch über den bevorstehenden Chaos Communication Kongress reden. Wie lange brauchen wir dafür? Beliebig lang. Okay, weil ich hab ein Thema, das mich persönlich sozusagen interessiert hat und was, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig ist, was in dem Jahr immer so an mir vorbeigeschrammt ist und was jetzt irgendwie nicht, also da ist nichts explodiert, deswegen habe ich nicht so genau angeguckt, dachte, da musst du doch nochmal reingucken. Und jetzt, wo ihr alle gerade hier seid, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Da geht es nämlich im weitesten Sinne auch ums Digitale, nämlich ums digitale Veröffentlichen und einem Namen, der immer wieder auftaucht, Else 4. Wer oder was ist Else 4 und warum ist das für die Wissenschaft wichtig?
Na, Elsevier ist ein Verlag, in dem normalerweise wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht werden. Also der veröffentlicht wissenschaftliche Publikationen. Das sind entweder Fachbücher oder das sind auch so Aufsatzsammlungen. Also wenn man als Forscher ein Thema beackert hat, dann schreibt man üblicherweise hinterher ein sogenanntes Paper. Und man muss quasi dieses Paper, damit das irgendwie auch so von der Fachwelt rezipiert, also angenommen und gelesen wird, in einem solchen Verlag wie eben Elsevier, veröffentlichen. Springer ist der andere, also nicht Axel Springer, sondern Springer, wirklich nochmal was anderes. Elsevier ist halt aktiv geworden, weil, oder nochmal auf die Grundproblematik zu gehen. Die Grundproblematik ist nämlich, man muss diese sogenannten Journals kaufen. Also ich also nicht mal ich selber, aber zum Beispiel jede Bibliothek von, und das ist halt sehr...
Auf der Welt.
Das ist sehr, sehr teuer. Also
ja, Moment. Also jemand veröffentlicht in einer Zeitschrift Dinge und die muss gekauft werden. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm.
Nicht Zeitschrift mal.
Naja, aber du musst ja auch überlegen, wer schreibt denn die meisten wissenschaftlichen Beiträge? Das sind Professoren, das sind Forscher, die mit unseren Steuergeldern quasi finanziert werden, damit sie Forschung betreiben können. Und meine Annahme als Bürger, als Steuerzahler wäre, dass es frei zugänglich gemacht wird.
Ja, aber das ist auch die Entscheidung. Also könnte man natürlich, aber da sind ja die Professoren schuld, die könnten es auch einfach auf ihre Internetseite stellen.
Da hast du das große Problem mit dem Peer Review. Es gibt da so ein Konzept in der Wissenschaft, dass du nicht mit jeder steilen Theorie einfach nach draußen gehst und sagst, hier Einstein gilt alles nicht, sondern es soll ja immer alles kritisch beäugt werden von anderen Koryphäen im Fach. Deswegen veröffentlicht man das in so ein paar Kanälen, die anerkannt sind, wo man davon ausgeht, dass alle anderen das lesen. Dann wird es entweder im Nachhinein oder im Vorfeld von anderen, die in demselben Bereich forschen, kritisch beäugt. Die schicken dann Empfehlungen an die Verlage zurück und sagen, ja, das hat Hand und Fuß, hier und da muss man noch was nachjustieren. Und dann wird das erst veröffentlicht, überhaupt erst. Und dann ist dieser Peer-Review-Prozess in der zweiten Phase. Danach gucken dann so alle drauf und dürfen dann noch auch wieder Leserbriefe einschicken, um da fundierte Kritik dran zu üben.
So wie Software auch entwickelt werden soll.
Ja, und zusätzlich ist es ja noch so, dass es auch darum geht, um die großen Namen. Ne? Also das heißt, wenn ich beispielsweise Forscher bin und ich mich irgendwann auf eine Professur bewerbe oder vielleicht Student und auf eine Doktorandenstelle, dann ist das leider in der Wissenschaft nicht unbedingt wichtig, wie gut mein Paper war, sondern dass ich in den richtigen Magazinen, in den großen Magazinen veröffentlicht habe. Ja, und die nehmen mich natürlich eher, wenn wenn ich mich an deren Regeln halte. Ja.
Aber ich verstehe immer noch nicht, warum, die verdienen also jetzt irgendwie Geld mit dem Ding, wo ihr sagt, politisch sollte das anders sein. Warum sind, also wenn es in meiner Twitter-Timeline vorbeigerauscht ist, war es so, das sind die großen Bösen, Weltuntergang, Darth Vader, der Wissenschafts...
Ja, aber überlege das mal. Derjenige, der das Paper schreibt, kriegt nichts dafür. Derjenige, der reviewt, und das sind üblicherweise mindestens drei, kriegen da auch nichts für.
Oh, das war.
Der muss zuweilen noch bezahlen, der es einen.
Genau, so, und letztendlich die einzigen, die da Geld für kriegen, sind die Leute vom Verlag, die aufs Kopieren-Knöpfchen drücken.
Warte mal, und nur weil sich die Wissenschaftler nicht einigen können, wir bauen jetzt hier diese schöne Webseite, da tun wir alle unsere Sachen rauf und peer-reviewen die auch und dann ist das auch sozusagen ein großer Name, weil wir das beschlossen haben, nur weil die ja nicht den Arsch dazu in der Hose haben, verdient Else viel Geld und das ist jetzt irgendwie böse?
Das ist historisch gewachsen zu der Zeit, als es online immer alle noch nicht so richtig ging und dann haben sich diese großen Verlage auch noch Modelle ausgedacht, wo sie dachten, ach, schöne Universität, die du da hast, du brauchst da dieses eine ornithologische Magazin da irgendwie so ein Monatsabo, ja, pass auf, da bezahlst du entweder irgendwie 150.000 Euro im Jahr oder du bezahlst irgendwie für dieses Abo, wo da noch viele andere tolle Dinge dabei sind, nur ein bisschen weniger. Und dann haben sie da so Zwangsknebel-Abos da immer jedem einzelnen Institut da noch reingeholfen, dass man dann einfach nicht nur ein einzelnes Magazin abonniert, sondern gleich das gesamte Portfolio. Und es ist dann auch ziemlich schwierig, da rauszukommen. Das heißt irgendwie, dass jede Fakultät auch noch von unseren Steuergeldern wieder für ihre Bibliothek, damit ihre Studenten sich dann dieses eine ornithologische Naturmagazin angucken konnten, mussten dann irgendwie auch noch solche Stangen Geld da raustun, die dieses Riesenabo gekostet hat. Das haben sie hinbekommen, weil sie in der Zeit vor dem Internet einfach ein Oligopol aufgebaut haben von so zwei, drei großen Verlagen, die das dann durchgedrückt haben. Und dann musste man das einfach ausliegen haben. Und die haben in der Zeit auch so viele Veröffentlichungen gesammelt, auf die sie dann einmal Verwertungsrechte geltend machen. Das heißt, wenn jetzt Wissenschaftler in dem Feld irgendwie Interesse an einem bestimmten Artikel haben, dann können die sich das nicht einfach irgendwo besorgen, sondern müssen wieder zu Elsevier gehen und sagen, gib mal her und hier ist viel Geld dafür.
Und um das lesen zu dürfen.
Allein um das lesen zu dürfen. Und wenn du jetzt sagst, wir einigen uns mal auf irgendwas anderes, geht das nicht, weil die Verwertungsrechte da liegen.
Die alten Paper kann man also dann gar nicht
mehr. Aber man könnte doch jetzt anfangen. 2018 hätte doch das Jahr. Das
tun jetzt Leute und haben dann erstmal angefangen, einen Grundstock aufzubauen. Aha. In einer Seite, die heißt Sci-Hub. Mhm. Hat, ich glaube, ein israelischer Student, jetzt will ich gar nicht lügen, aufgebaut. Und ist dann natürlich gleich in größere Urheberrechtsstreitigkeiten mit.
Warte, er hat keine neuen Artikel rein, sondern auch alte, oder wie?
Er hat dann wie erstens alle möglichen Veröffentlichungen zusammengesammelt, hat Leute da was hochladen lassen, hat dann wie so kleine Mini-Peer-Review-Logik eingebaut, dass da irgendwie auch kein Blödsinn drin steht. Und ist natürlich so, hat nicht lange gedauert und dann wurde er angegangen, sollte irgendwie seine Seite runternehmen, dann gab es irgendwie lauter Mythos.
Ich muss dich mal kurz korrigieren. Ja. Es ist eine Dame, die nennt sich Alexandra Elbakyan oder Elbakyan. Und die ist Kasachin.
Siehst du, habe ich komplett daneben gelegen. Dankeschön.
Danke, Alexandra.
Ja.
Ja.
Und diese Seite sollte dann runtergenommen werden und dann gab es plötzlich überall ganz viele Mirrors, nachdem sie dann auch den Inhalt veröffentlicht haben. Und jetzt ist Elsevier hergegangen und versucht in allen möglichen europäischen Ländern wirklich Filter für alle möglichen Sci-Hub-Mirrors zu erwirken.
Das klingt wie Zensur.
Das ist Zensur. Und weswegen es jetzt wahrscheinlich zuletzt durch deine Twitter-Timeline geschwappt ist, ist, weil einer der größeren ISPs in Schweden, Bahnhof, sich dagegen erst gewehrt hat, dann haben sie vor Gericht verloren. Jetzt müssen sie blocken, diese Seiten sind einfach so unfassbar genervt davon, weil so der Schwede an sich
hat ja Glasfaser, will ganz viel runterladen.
Genau, und die haben dann gesagt, na gut, dann müssen wir das umsetzen, haben eine eigene Blogseite stattdessen installiert und blocken aber auch Elsevier. Das heißt, wir hier.
Und das Gericht.
Und das Gericht, das die Entscheidung da durchgeknüppelt hat.
Okay, aber das geht noch weiter und.
Das geht wahrscheinlich weiter und irgendwie, das ist jetzt so ein bisschen wie Pipi aus dem Pool fischen. Geht nicht. Die Wissenschaftler haben Blut geleckt. Jetzt gibt es die ersten Universitäten in Deutschland, die sagen: Sag mal, was passiert da gerade? Nee, wir wollen, haben keine Lust mehr, irgendwie diese großen Knebelverträge. Jetzt ist Elsevier auch bei einigen großen Universitäten, die sich zusammengeschlossen haben, gesagt: Irgendwie, wir machen jetzt einmal mit geballter Macht von des Einkaufs. Sagen wir, wir lassen uns diese Knebelverträge da nicht mehr überhelfen und haben da schon auch noch ein bisschen an der Preisschraube nach unten drin.
Genau, und bis wir wieder an diese, also bis man wieder über die Bibliotheken an die entsprechenden Publikationen rankommt, weil kommt man ja jetzt ja nicht mehr. Eine wichtige Forderung: geht auf gar keinen Fall auf sci-hub.tv, weil das ist illegal.
Gut, dass wir das wissen. Vielen Dank. Wir hören jetzt ein bisschen Musik. Und von Kronewolf, Third Times the Chill. Und dann geht's in die letzte halbe Stunde im Chaos Radio. Mal gucken, was dann noch kaputt gemacht wird. Dankeschön.
Hallo, mein Name ist Jan Böhmermann und ich lese jetzt vertrauensvoll alles vor, was mir die Fritzen auf diesen Zettel geschrieben haben.
Also. Ich hätte gerne 2 Homf-Pump-Zwirbelzipfel und eine Schlackermuffe mit 3 bis 12er Flanschgewinde. Die aber bitte ungezipfelt. Menschen leben, tanzen, Welt. Außerdem spiele ich ganz nebenbei gesagt zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester ein krass populistisches Potpourri meiner Greatest Hits. Live und in Berlin.
Fritz präsentiert
Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld.
Ich bin es auf mein Facebook.
Damit durch diese verdammte Metropole wenigstens einmal ein Hauch von Hochkultur zieht.
Am 26. schon komplett ausverkauft. Aber auch am 27. Januar. Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld live in der Columbia-Halle.
Du hast gut trainiert, ich hab Polizei.
Jan Böhmermann.
Ein Hauch von Hochkultur. Präsentiert von Fritz. Hört man, wa?
Fritz. Nachrichten.
Mit Timo Maschewski.
Nach einem halben Jahr im Weltall ist die Sonde InSight am Abend erfolgreich auf dem Mars gelandet. Die US-Weltraumbehörde NASA hat bestätigt, dass sie Funksignale der Sonde empfangen hat, die das bestätigen. Vor allem das gut 6 Minuten lange Landemanöver hatte den Forschern Sorge gemacht. Es gehörte zum schwierigsten Teil der Mission. Ob der Marsroboter die Landung komplett überstanden hat, muss sich noch zeigen. An Bord sind auch Forschungsinstrumente aus Deutschland. Mit ihnen soll geklärt werden, wie der Mars genau aufgebaut ist und was sich unter seiner Oberfläche befindet. In Teilen der Ukraine wird übermorgen das Kriegsrecht eingeführt. Das Parlament in Kiew hat am Abend mit klarer Mehrheit zugestimmt, dass die Behörden für einen Monat mehr Rechte bekommen sollen. Präsident Poroschenko erhofft sich davon, das Land besser gegen Russland verteidigen zu können. Die Ukraine wirft Russland vor, in der Nähe der annektierten Halbinsel Krim ukrainische Schiffe beschossen zu haben. Russland beschuldigt die Ukraine dagegen, illegal in russische Gewässer eingedrungen zu sein. In Berlin und Brandenburg haben seit heute die meisten Weihnachtsmärkte geöffnet. Vor allem für die großen und bekannten gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. So sind zum Beispiel die Zufahrten am Potsdamer Weihnachtsmarkt durch Transporter versperrt. In Berlin wurde unter anderem der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit schweren Sperren abgeriegelt. Dort geschah vor 2 Jahren der Terroranschlag mit einem Lastwagen.
Sport.
Union Berlin bleibt als einziges Team der 2. Fußballliga ungeschlagen. Im Spitzenspiel beim Hamburger SV holte Union gerade noch so ein 2:2 Unentschieden. Der Ausgleich für Union fiel erst in der letzten Minute vor Schluss. Union steht damit auf Platz 3, der HSV ist Erster.
Wetter.
-3 bis +2 Grad sind es immer noch. Es gibt viele Wolken am Himmel. Im Laufe der Nacht lockern die aber im Norden auch noch ein bisschen auf. Ein bisschen kälter kann es noch werden und stellenweise müsst ihr auch mit Glätte rechnen. Der neue Tag, der startet dann noch neblig trüb. Später gibt es aber auch ein bisschen Sonne. Mehr als 3 Grad kriegen wir trotzdem nicht. Und in den nächsten Tagen bleibt es kühl, aber es soll auch längere sonnige Phasen geben.
Verkehr.
Insgesamt fließt der Verkehr auf den Straßen ganz gut. Es gibt eine Meldung von der A113, dem Zubringer Schönefeldstadt auswärts. In Höhe Johannisthaler Chaussee steht ein kaputter Laster auf der rechten Spur. Fahrt da vorsichtig. Und noch zur S-Bahn. Das betrifft die S-Bahn-Linie 5. Da müsst ihr zwischen Strausberg Nord und Hoppegarten auf Busse umsteigen. Und außerdem fahren auch keine Züge zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof. Und die S9, die entfällt zwischen Treptower Park und Ostbahnhof. Dort, wo es geht, euch eine gute Fahrt.
Mehr aktuelle Infos rbb24.de. Und wenn ihr diesen Sound mögt oder diesen Sound, dann hört doch mal Hyperreal Radio. Beste Musik mit Michael Stange. Immer freitags ab 20 Uhr und im Radio. Oder jederzeit auf fritz.de/musikstreams.
Fritz.
Oh mein Gott, 2018 ist gleich vorbei und wir müssen jetzt noch den Jahresabschluss schnell hier hinkriegen in der letzten halben Stunde im Chaos Radio im Blue Moon. Mein Name ist Markus Richter und zu Gast sind Danny Mo, Katascha, Peter und Erdgeist, der gerade ganz aufgeregt was auf seinem Computer zeigt. Was machst du da?
Uns vorbereiten.
Ah, sehr
gut. Wir gehen nur vorbereitet in die Sendung.
Also 2018 ist viel passiert, aber egal. Wir haben gerade über Polizeigesetze gesprochen, neue, die eingeführt werden sollen. Und daraufhin hat Peter angerufen und sagt, das ist ja alles nicht so, oder? Hallo Peter.
Hi.
Du findest, die Polizeigesetze, die neuen, seien zu schlecht dargestellt worden. Warum?
Ja, was heißt zu schlecht dargestellt worden? Es ging zum Beispiel, gab es in dem Gespräch von deiner Mitsprecherin den Hinweis, dass die Polizei jetzt auf einmal, wenn du irgendwo besoffen durch die Gegend fällst, dich einfach mal 3 Tage wegsperren kann. Das war ein Punkt. Das stimmt so nicht. Ich selber bin ja auch bei der Polizei.
In Bayern?
Ich habe hin und wieder damit. Nein, in Bayern nicht, in Berlin.
Nee, aber wir haben ja über das neue Polizeigesetz in Bayern geredet.
Richtig. Nichtsdestotrotz stellt man sich aber hin und erzählt, ich meine, dieses Polizeiaufgabengesetz ist ja nur eine Erweiterung zu den aktuellen Gesetzen. Dieses Sicherheits- und Ordnungsgesetz, was es hier in Berlin gibt, das ist das gleiche Gesetz vom Wortlaut her, wie es in Bayern ist. Jetzt bekommen die Bayern ein paar mehr Befugnisse, die prinzipiell gar nicht schlecht sind, finde ich. Weil in dem Bericht stellt man die Polizei so hin, als hätten sie sich alle darauf gefreut, endlich mehr Befugnisse zu bekommen, um irgendwelche armen Menschen einfach ohne Grund ins Gefängnis einsperren zu können. Und dem ist einfach nicht so.
Naja, also ich mag dir glauben, dass du das so siehst, aber wenn wir über neue Gesetze diskutieren, diskutieren wir immer auch über die juristischen Maximalmöglichkeiten. Und dann ist die Frage, erlaubt es das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz, Menschen für längere Zeit wegzusperren, ohne dass eine Anklage erhoben wird, ja oder nein?
Ja und nein, weil die Polizei
spricht
nur an. Einsperren tut tatsächlich die Polizei, darüber befinden tut ein Richter.
Ja, aber das wurde ja genauso gesagt. Es wurde ja gesagt, das geht, wenn man einen Richter findet, der immer wieder dieses Ding unterschreibt. Das ist also richtig.
Ja.
Ja, also was auf jeden Fall auch nochmal, also Also dein Einwand war richtig, man kann natürlich niemanden wegsperren, weil er irgendwo besoffen aufgegriffen wurde. Was ich sagen wollte ist, dass
wenn er so besoffen ist, dass für ihn oder für andere eine Gefahr entsteht, kann man ihn natürlich einsperren, muss man ihn auch einsperren.
Ja, aber eben nur für eine gewisse Zeit. Und ich finde, das ist richtig. Ich finde das auch gut, wie das derzeit in Berlin gehandhabt ist, dass es eben da eine ganz klare Begrenzung nach oben gibt. Ne? Und interessanterweise war es auch so, dass sich in Bayern tatsächlich auch Gewerkschaftler von der Gewerkschaft der Polizei gegen das neue Gesetz ausgesprochen haben, weil sie gesagt haben, wir möchten hier mehr Kontrolle, weil sonst haben wir das Gefühl oder wir fürchten, dass da auch das Misstrauen von der Bevölkerung gegen uns steigt, wenn es keine ausreichenden juristischen Kontrollen gegen Übergriffe gibt. Ne? Und das finde ich auch einen richtigen Schritt zu sagen, da gibt es eben großen Nachbesserungsbedarf bei den Kontrollmöglichkeiten, weil klar, wir unterstellen auf gar keinen Fall, dass alle Polizisten das jetzt maximal irgendwie ausnutzen würden. Ne? Da gehören ja auch, das spielt ja auch die Justiz eine Rolle und so weiter. Aber es geht bei Bürgerrechten immer um die maximalen Möglichkeiten und um die Checks and Balances. Ne? Also wie ist das, wenn ich als Betroffener im Worst-Case-Szenario wirklich falsch verdächtigt werde? Ne? Was sind meine Möglichkeiten, mich zu wehren? Und die sind einfach schlechter geworden durch das neue Polizeigesetz, insbesondere in Bayern. Und da wurde eben auch gesagt...
Wie sind die denn schlechter geworden?
Naja, also wie gesagt, wenn du angeklagt wirst, wirklich eine Sache zu machen, dann kannst du dich ja verteidigen. Du kriegst einen Pflichtverteidiger. Wenn du allerdings vorbeugend in Haft genommen wirst, dann kriegst du keinen Pflichtverteidiger. Und das ist schon mal ein immenses Problem für Menschen, die nicht so viel Kohle haben, sich das zu leisten, ne? Die vielleicht auch sich nicht mit dem deutschen Recht auskennen. Ich hatte das ja gesagt, dass in Bayern auch die ersten Fälle schon da sind, wo eben Geflüchtete betroffen sind. Die kennen sich mit dem deutschen Rechtssystem ja vielleicht auch gar nicht so gut aus.
Und erst recht, wenn das einfach auf Dauer weitergehen kann. So, das geht aus meiner Sicht gar nicht in einem Rechtsstaat. Einfach auf Dauer ohne weiteres einfach eingesperrt zu sein.
Ja, aber nichtsdestotrotz hört sich das für den Hörer oder für mich so an, als würde jetzt irgendeiner um die Ecke kommen, irgendeinen von der Straße auflesen und den in den Bunker stecken und da versauert er erstmal bis zu, weiß ich nicht, so lange, wie ihr eben gerade gesagt habt. Und dem ist halt einfach nicht so. Genauso, ihr hattet auch eben dieses Thema dieser Schleierfahndung angesprochen. Das hörte sich so an wie, naja, nur weil du jetzt, und das wurde ja auch wortwörtlich so gesagt, nur weil du scheiße aussiehst, wirst du eingesperrt oder wirst du kontrolliert. Man darf halt eine Sache nicht vergessen. Wenn ich als Polizeibeamter draußen rumlaufe oder draußen rumfahre, habe ich einen gewissen Auftrag. Nämlich eine gewisse Sicherheit dort und herzustellen, aufrechtzuerhalten und irgendwelche Straftaten zu verfolgen, auch präventiv. Ja? Und diese Schleierfahndung, Es ist ja nichts anderes. Die Straßenverkehrsordnung gibt es ja auch her. Ich kann dich doch auch verdachtsunabhängig kontrollieren. Und du glaubst gar nicht, wie viel verdachtsunabhängige Kontrollen wir machen und dabei tatsächlich auch Straftaten feststellen. Aber es, wie gesagt, es ist ja vielleicht an diesem, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit diesen Polizeiaufgaben, ich habe es noch nicht im Ganzen gelesen. Was mir aber bei der ganzen, worum es mir in dieser ganzen Sache
okay,
geht,
aber dann,
dass das aber meiner dann, Meinung nach so ein bisschen einseitig hingestellt wird.
Naja, aber Peter, da muss ich an dieser Stelle aber unterbrechen. Also wir haben ja auf der einen Seite sozusagen jemanden, der sich ganz ausführlich damit beschäftigt hat, mit eben diesem Polizeiaufgabengesetz. Und dann haben wir jemanden, der sagt, ich habe das gar nicht richtig gelesen. Und wir diskutieren gerade über die juristisch maximalen Dinge, die da rauskommen können. Ja, und wenn, also ja, und darum, nee, Peter, lass mir bitte ausreden. Und es ging sozusagen, also ja, wir haben gehört, dass du gesagt hast, irgendwie, das ist nicht richtig dargestellt, dass das alle so machen würden. Das ist auch nicht die Absicht gewesen, das haben wir ja auch erkannt. Aber sozusagen in die Tiefe dieses Gesetzes jetzt zu diskutieren, fehlt uns A, die Zeit und B, ist es auch sozusagen, wenn eh nicht alle Seiten ganz genau wissen, wovon sie reden, ist es ja auch ein bisschen sinnlos, oder?
Ja, stimmt, aber nichtsdestotrotz, mir geht es einfach darum, dass ihr gewisse Sachen auch ein bisschen anders betont, weil auch manchmal macht der Ton die Musik und es wird manches in ein anderes Licht reingesteckt.
Ja.
Das ist jetzt blöd, weil ich habe das tatsächlich nur im Zusammenhang jetzt ein bisschen mitgekriegt und hätte mich fast verschluckt, weil das, wie es erzählt wurde, stellt es einfach falsch dar. Und darum geht es mir.
Vielleicht, wie das in den meisten Fällen tatsächlich passiert, aber der Punkt ist ja, was passieren könnte und noch rechtlich sauber wäre. Und wenn wir als Bürger plötzlich nicht mehr Rechte haben, frei auf der Straße zu laufen, ohne dass es Beweise gibt, dann hat das Land ein Problem.
Ja, ich sehe das so, dass wer am Ende ein Problem damit hat, dass darüber gesprochen wird, dass ihm gerade ganz viele Rechte eingeräumt werden und am Ende meint, aber die brauche ich alle gar nicht. Dann, warum du dich persönlich angesprochen fühlst, wenn du doch am Ende gar nicht vorhast, diese Rechte zu missbrauchen, das verstehe ich schon nicht. Ich glaube, da kommt irgendwie die negative, das Negative kommt dann irgendwie beim Empfänger irgendwie eher raus.
Nee,
und ich glaube auch, dass und die bayerische Polizei versus Berliner Polizei ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Kaliber. Also wer schon mal mit anderer Hautfarbe oder bestimmten Merkmalen am Münchner Hauptbahnhof langgelaufen ist und dabei dann geracial profiled wurde, hat eine andere Erdgas, Erfahrung.
Erdgas. Also ich glaube schon, dass wenn man sozusagen zur Polizei gehört und der Sender zugehört, dass man diesen Effekt, den Peter sagt, also das nehme ich schon auch ab.
Okay.
Und ich finde auch gut, dass wir das dargestellt haben, dass es sozusagen in der Diskussion nicht darum ging zu sagen, alle machen das immer überall und im schlimmstmöglichen Ding, sondern dass es hier darum geht, dass da ein Gesetz verabschiedet wurde, was das theoretisch möglich macht und damit ein Missbrauchspotenzial schafft, was gefährlich ist. Und ich glaube, an der Stelle können wir uns dann vielleicht sozusagen auf die Diskussion heute hier einigen. Aber in der Tat, spannendes Thema. Sollten wir vielleicht nochmal ausführlicher machen. Wird ja wahrscheinlich uns in Berlin auch bald drohen, oder?
Ja, also in Berlin ist es jetzt noch nicht direkt absehbar. Und es ist auch, ja, also hier sind die Mehrheiten einfach auch andere. Hier gibt es keine CSU, um es mal freundlich zu formulieren. Ne? Allerdings, was mir nochmal ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass es auch um ein Missbrauchspotenzial für die Zukunft geht. Denn wenn einmal solche Gesetze eingeführt sind, passiert es ja ganz selten, dass man sagt, so nee, so viel brauchen wir doch nicht oder wir stutzen das zurecht. Das wird ganz selten gemacht. Meistens wird es eher ausgeweitet. Und ich frage mich einfach besorgter Bürger, wie die politische Situation in 10, 20 Jahren hier in Deutschland aussehen wird. Ne? Mit einem Klima, was, finde ich, deutlich nach rechts rückt. Ne? Und interessanterweise gab es da auch in München vor ein paar Monaten nochmal eine Demonstration. Da hat sich das Bündnis gegen das Polizeiaufgabengesetz mit dem Bündnis Ausgehetzt zusammengetan. Und die haben zusammen eine Demo gemacht und gesagt, so unsere beiden Forderungen sind eigentlich eine Forderung gegen den Rechtsruck und aber auch gegen eine Ausweitung von Befugnissen, die eben auch missbraucht werden können, wenn Richterposten mal anders besetzt werden oder wenn vielleicht auch die Stimmung in der Bevölkerung eine andere ist. Ne? Weil ich frage mich immer, wenn Begriffe nicht eindeutig definiert sind, wie beispielsweise drohende Gefahr, potenzieller Gefährder. Ne? Heute sind sich vielleicht die meisten Polizisten einig, was es ist. Vielleicht, wenn es aber nicht so definiert ist, sieht das in 10, 20 Jahren anders aus. Du hast aber trotzdem immer noch diese Begriffe in dem Recht. Ne? Das heißt, die Gesetze können irgendwann auch ganz anders verwendet werden als ursprünglich intendiert. Und das ist eben so ein langfristiges Risiko, was diese Gesetze haben.
Okay, Peter, können wir dann auf der Stelle Diskussion okay halten?
Ja.
Letzter Satz noch von dir?
Alles gut.
Alles klar. Okay, dann vielen Dank für deinen Anruf auf jeden Fall. Und ja. Gute Fahrt noch.
Ja, danke.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Sehr schön. Das ist auch geklärt. Vielen Dank. Ja, das ist auch geil. Ne? Also nicht nur Jahresrückblick, sondern so Chaos-Radio-Rückblick. In der letzten halben Stunde rufen die Leute an und bringen sehr interessante Sachen an, über die man dann wiederum 2 Stunden reden könnte. Aber dann ist die Sendung gleich vorbei. Na, vielleicht hätten wir früher drüber reden sollen. Egal. So, wie gesagt, das Jahr ist gleich vorbei, die Sendung ist auch gleich vorbei. Und am Ende des Jahres findet was statt?
Der Kongress.
Der was Kongress?
Der Chaos Communication Congress.
Der wievielte Chaos Communication
Congress? Der 35. Chaos Communication Congress. Okay. Und wo findet er statt?
In Leipzig.
Und was genau passiert da für alle Leute, die noch nie vom Chaos Communication Congress gehört haben?
Da passieren so viele Dinge, dass man es eigentlich nicht in einen Satz reinbekommt. Aber ist so die größte, komplett ehrenamtlich organisierte Hacker-Veranstaltung Europas mindestens, der wie neben so einem offiziellen Vortragsprogramm mit 160 Vorträgen zu allen möglichen spannenden Themen auf den großen Bühnen gibt es viele kleine Bühnen, wo Erfahrungen ausgetauscht werden, technische Informationen, politische, wissenschaftliche Informationen auf dieses Jahr auch Einsteigerniveau erklärt werden. Es gibt große Bereiche, in denen sich die 16.000...
Halt! Ja. Einsteigerniveau. Heißt das, zu jedem Vortrag gibt es einen Einsteigervortrag oder gibt es so einen extra, oder gibt es so Marke an den Vorträgen? Hier kann man auch hingehen, wenn man gar keine Ahnung hat.
Es gibt Marke an den Vorträgen und die Teams, die dieses Programm kuratiert haben, die haben ein Augenmerk darauf gelegt, möglichst, wie nennen die Foundations, also die Grundlagen von bestimmten Bereichen, die gerade spannend sind und an wo sich vielleicht einige nicht rangetraut haben, weil sie denken, ey, großer Hacker-Kongress, das verstehe ich doch eh alles nicht. Geben wir uns dieses Jahr Mühe, dass zum Teil Experten im Feld einfach unterhaltsam und auf Einsteigerlevel einen Einblick oder einen Start in das Thema geben.
Mhm. Auch nicht nur bei den neuen Themen, sondern auch bei ganz, ganz fundamentalen Themen, so wie sollte jeder wissen.
Ja, es ist für jeden was dabei. Es gibt sogar Löten für Kinder. So. Also ne, jeder ist willkommen und kann kommen. Aber wenn ihr kein Ticket bekommen habt, dann könnt ihr euch die Vorträge auch online angucken und auch die Vorträge der letzten Jahre. Im Gegensatz, ja, also da ist mal anders als so einige, wir wollen jetzt keine Namen nennen, große Wissenschaftsverlage, die das anders handhaben.
Also ja, die geben uns viel Mühe, das live zu streamen und am Ende immer noch in unserer digitalen Bibliothek für alle zur Verfügung zu halten.
Okay, so, also es gibt keine Tickets mehr im offiziellen Vorverkauf.
Ausverkauft, leider.
Also aus eigener Erfahrung sozusagen, so je näher der Kongress, desto öfter fragen auf Twitter mal Leute so, ich kann doch nicht, will noch jemand? Aber jetzt hat er gesagt, Löten für Kinder. Was? Aber ich bin kein Kind, aber ich kann trotzdem nicht löten. Darf ich trotzdem?
Ja, klar.
Ja, klar.
Ich meine, ich habe eh kein Ticket, aber egal. Ah, oh, nice.
Es gibt noch einen ganzen Tag dediziert, heißt Junghackertag,
ja.
Wo auch noch...
Warte mal, Datum, wann ist der? Also wir haben schon gesagt, Ende des Jahres, aber genau.
27. bis 30. inklusive.
27. ist schon... Ja, 27. Hm? Bis 30. Ja. Okay. Und der Junghackertag ist wann?
Ich glaube, traditionell an Tag.
Wir gehen nur vorbereitet in die Sendung.
Jetzt lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Der Danimo guckt gerade nach. Okay. Aber mir ist wichtig, dass der Kongress nicht nur das ist, was in den auf den Bühnen passiert, auf den offiziellen und was irgendwie auch gestreamt wird in die Republik, sondern ist viele, viele kleine Inseln, wo sich Leute zusammenfinden, auch selbst organisiert, heißen Assemblies, die einfach bestimmte Themenbereiche dann beackern, an denen sie ganz interessiert sind und wo sie auch Gäste willkommen heißen an ihren Tischen, weil wir davon ausgehen, dass eigentlich alle, die da mitmachen, sind Teilnehmer auf der Veranstaltung und sind dann eben immer in den kleinen Inseln der Kompetenz und des Erfahrungsaustauschs auch willkommen.
So, also. Um das zu klären. Der Junghackertag ist am 2. Kongresstag, das ist der 28. Dezember und die Modalitäten, man kann dieses Ticket erwerben, kriegt ein Jugendlicher unter 18 Jahre oder eine Begleitperson Eintritt.
An dem Tag.
An dem Tag, genau. Also sowohl der Junghacker als auch die Begleitperson benötigen ein solches Ticket.
Und an dem Tag gibt es dann auch extra Programm.
An dem Tag sind die meisten Assemblies, haben dann etwas zurechtgelegt, dass dann Nachwuchshacker, die müssen nicht unbedingt mal alle noch ganz jung sein, da von Löten lernen über...
Ich wollte gerade sagen, so, was ist denn ein junger Hacker für euch?
Jeder ab, also
jeder unter 18 erstmal.
Ja, gut gesagt.
Genau, und die sollen sich wenden an junghackertag@events.ccc.de. Und wenn ihr kein Ticket mehr gekriegt habt, dann schnappt euch jemanden unter 18.
Das ist clever, das ist sehr clever.
Das ist ein Hack.
Für Nachwuchs sorgen, ne? Sehr, sehr gut.
Wird ein bisschen knapp mit Nachwuchs produzieren jetzt. Also.
Nein, ich meine Nachwuchs im Sinne von, ihr sorgt dafür, dass junge Menschen auf den Kongress kommen.
Denkt schon an nächstes Jahr, ja.
wie ausverkauft heißt, wie viele Leute werden da sein? Über den Daumen gepeilt.
Über den Daumen so 15 bis 17.
1000.
Ja. Ah, danke.
Oh, und was irgendwie jedes Mal wie stolz macht, ist, dass es eine Schar von Freiwilligen gibt, die dann auf der Veranstaltung selber noch Schichten fahren, wo sie da wirklich Arbeit erledigen über einen längeren Zeitraum und obwohl sie Eintritt bezahlen, dort dann Flaschen sammeln, die Tür bewachen, Videoaufzeichnungen mitmachen.
Du verkaufst das falsch.
Was?
Indem man engelt, so nennt man das, erlebt man den Kongress nämlich erst richtig, nämlich Backstage. Und deswegen darf man sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.
Gleich anmelden, engelsystem.de.
Was sollte man noch vorher gemacht haben, also wenn man jetzt dahin kommt?
Virenschutz installieren?
Und zwar physisch und auf seinem Rechner. Das heißt, es gibt da bei so vielen Menschen auf engstem Raum, gibt es da so eine Herdenimmunität, die die Teilnehmer mitbringen sollten, um bestimmte Krankheiten da nicht zum Ausbruch kommen zu lassen. Das heißt, irgendwie so eine Grippeschutzimpfung ist, glaube ich, zu empfehlen, weil es gibt da diese sprichwörtliche Kongressseuche schon seit 20 Jahren. Indem man erstmal
Biohazard-Symbol
Anfang Januar dann wach platt liegt und deswegen.
Hände waschen,
genau.
Desinfizieren.
Okay, ja, aber das ist ja, also wo wir gerade bei Neuling sind, das ist ja tatsächlich die große Angst. Kann ich da mein neuartiges Rundfunkempfangsgerät mitnehmen oder wird mir das dann irgendwie unterm Arsch weggehackt?
Du kannst dein neuartiges Rundfunkempfangsgerät mitnehmen. Da sind ja zwar Leute mit Kompetenz, aber auch Leute, die Empathie mitbringen anderen Menschen gegenüber und die machen eben nicht mal eben die Hardware von allen interessierten Teilnehmern dieser Veranstaltung kaputt.
Trotzdem, was meinst du mit Virenschutz auf der Maschine installieren? Also man sollte schon...
Sollte man eh immer, update deine Backups.
Genau, Backup
so
machen.
Noch nicht.
Backup machen vor dem Kongress. Das ist eine große Veranstaltung, da sind ganz viele Leute unterwegs und vielleicht, also manchmal, ich habe das auch erlebt, macht es so viel Spaß, dass man den Rechner einfach mal stehen lässt und dann ist der weg.
Ja, aber meistens ist die Erfahrung, dass du ihn wieder hast und zwar aufgeladen.
Ja, das stimmt.
Oh. Auf jeden Fall.
Ernsthaft, gibt es Leute, die davon berichtet haben, nicht nur einstellig Fälle.
Okay, ihr habt ja schon vermutlich einer, zwei, drei, vielleicht ja alle schon mal ins Programm geguckt. Also das steht ja noch nicht fest, was wann kommt, aber die Inhalte sind ja schon da. Gibt es so ein Thema irgendwie, wo ihr sagt, okay, dieses Jahr ist besonders viel davon da? Oder habt ihr irgendwas gesehen, wo ihr denkt, ah, das möchte ich aber auf jeden Fall sehen, das sollte man sich schon mal merken?
Ich bin darauf gespannt auf die, jetzt kommen wir zu dem Sicherheitsproblem auch hier, Spectre Meltdown, dass wir so viele Chips, also ja, Computermaschinen haben, die von irgendwelchen Firmen gemacht sind, die Probleme haben. Ein Gegengewicht dazu ist, dass wir lernen, wie diese Maschinen hergestellt werden und dass wir lernen, das selber zu machen. Das finde ich sehr spannend und ziemlich wichtig.
Inwiefern meinst du das? Selber Router bauen oder?
Das können wir schon,
okay.
Würde ich sogar behaupten. Aber jetzt geht es mir um Halbleiter. Tatsächlich.
Also tatsächlich die Bauteile selber
die
bauen.
Die Bauteile selber. Ja,
ob naja, das, oder also, sozusagen in der
haben wir auch Leute in der Küche gemacht, tatsächlich, aber da braucht man so einen Ofen mit 1000 Grad und es ist nicht ganz trivial.
Aber in so einem Chaos Computer Club zum Beispiel ist das,
also würde es vielleicht gehen, ja, oder wenigstens lernen, wie die Industrie das macht und dass wir das auch anfangen zu machen unter uns. Und
okay.
dass wir dieselben Dienstleister auch benutzen können wie die Industriehersteller. Mhm. Und das finde ich persönlich sehr spannend.
Okay. Wird es auch Unterhaltungsprogramm geben?
Immer.
Welches?
Es gibt einen Poetry Slam mit Hacker-Einschlag, der hoffentlich wohl vorbereitet wird und
so wie die Sendung?
Jetzt komm, Hase,
Ich immer drauf rum. Wie ist das Motto?
Das Motto der Veranstaltung ist Refreshing Memories.
Warum?
Ist schön mehrdeutig, hat irgendwie so Konnotationen von wirklich physisch. Dein Speicher in deinem Rechner muss refreshed werden, immer regelmäßig, damit die Information da drin nicht verloren geht. Also die Grundsätze, wie RAM funktioniert, ist halt Flipflops, die sich immer wieder neu refreshen. Ne? Aber auch ist halt eine Kulturtechnik, immer wieder seine Erinnerungen aufzufrischen, bestimmte Dinge, die vor 20, 50, 60, 100 Jahren passiert sind, nicht alle nochmal neu durchleben zu müssen. Und zuletzt ist ein Wortspiel von erfrischenden Erinnerungen, die da mit drin stecken, dass die Erinnerungen an die vergangenen Kongresse und an vielleicht schönere Zeiten, die aber wahrscheinlich eh alle scheiße waren, uns dazu bringen, überhaupt noch weiterzumachen mit dem ganzen Kram, die Welt zu verbessern.
Wünsche ich dabei viel Spaß, also sowohl beim Weltverbessern als auch beim Chaos Communication Kongress Ende des Jahres. Das war's für dieses Jahr vom Chaos Radio im Blue Moon. Vielen Dank euch. Ich weiß jetzt irgendwie, alles ist kaputt, aber man soll trotzdem nicht die Hoffnung aufgeben und es gibt doch ein paar schöne Spielzeuge. Liebe Hörerinnen und Hörer, merkt euch auf jeden Fall den 28. Januar. Das wird eine ganz besondere Ausgabe des Chaos Radios. Streicht ihr schon mal ein. Vielleicht könnt ihr sogar vorbeikommen. Also haltet euch da mal schon frei. Das war's für heute. Das war's für 2018. Mein Name ist Markus Richter. Ich habe eine wichtige Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss! You know how all those bad boy rappers claim, how much weed they drink, and how many 40s they smoke, and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy-ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious diss track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've palpated more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Photosending, up it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, happy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, hungover afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a D-thang. Moin, kang, kong, jump, ping. 1, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 7, 8, 8, 8. It's an index finger party. Even your users holla website. Everybody come on holla website. Come on a holla website. Do you think I do paper? Don't forget I'm in your extended network. Biatch. Xbox 2000. Blech.